Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 15. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Diesmal wieder mit dabei, wer hätte es gedacht, der Helga. Hallo Helga.
Hallihallo. Ja, und diesmal, also wir haben wieder ein paar oder viele Kommentare erhalten. Und ich hatte dann, ein Kommentar war dabei, da hieß es dann, ach, stellt mal ein paar mehr deutsche Sachen vor. Und da habe ich diesmal auch vor allem deutsche gelesen. Und dann aber ein paar Tage später kam schon der nächste Kommentar. Ich finde es gut, dass ihr immer so viele englische Hefte oder amerikanische Hefte und Nummer 1 vorstellt. Und ja, naja. Wie auch immer, also anscheinend ist unsere Mischung ganz gut. Ich habe diesmal halt vor allem Deutsche oder eigentlich nur Deutsche und Daniel ist aber natürlich wieder gut mit Image und anderen amerikanischen Ausgaben dabei.
Genau, wo bei mir, muss ich ja auch sagen, ich habe ja trotzdem auch diesmal auch ein Deutsches. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen. Ich habe das schon eine ganze Weile bei mir rumliegen und dachte mir, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, das nochmal aufzugreifen. Seid gespannt, ist jedenfalls eine Serie, die ich jetzt Heft 3 sogar vorstelle, wobei ich dann aber nochmal den Podcast zu Heft 1 und Heft 2 nochmal verlinke. Werde. Ist schon nicht schlecht, also lohnt sich auf alle Fälle. Dann, Helge, du hast den Gratis-Comic-Tag überlebt. Darf man das so sagen?
Ja. Ja. Gerade so. Nee, aber jetzt irgendwie, es ist schon eine ziemlich peinliche Sache dort passiert, aber das, ja, das, ich sag mal, nicht nur mir ist sie passiert. Und zwar waren wir ja dort zu dritt. Da war einmal Michael, nennt es sich, der ist so ein kubanischer Comiczeichner und dann Stephanie Hans, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, also Hans geschrieben, aber eine französische Künstlerin, die auch eine ganze Menge für Marvel gemacht hat, ganz tolle Sachen auch. Beides super Künstler auf jeden Fall. Und jedenfalls, ich war in der Mitte, einer rechts dann und sie halt links. Und ziemlich am Anfang ist es ihm halt passiert, dass mein Wasser so komplett über meine ganzen Sachen gekippt hat. Also der Michael, und da habe ich noch so, oh Mensch, ey, und aber wirklich eine Stunde später oder so ist mir dann das Wasser von der Stefanie, habe ich das über ihre Sachen gekippt und es war so super unangenehm. Weil die hatte halt auch ein paar so Drucke dabei, die sie verkauft hat und die hat da gar nicht lange gefackelt, so, ah, ich verkaufe hier keine Drucke, die nass sind an Leute und zack hat sie die weggeschmissen, aber ich glaube, die haben sich dann auch ganz schnell andere Leute geschnappt, weil die eigentlich noch ziemlich gut aussahen. Aber irgendwie, das muss man sich als Lehre nehmen, dass man wirklich, also man kann ja immer auf sein eigenes Wasser irgendwie aufpassen, aber wenn man halt, wenn jemand anders irgendein Wasser irgendwo hinstellt und dann ist es immer ziemlich eng und an das denkt man einfach nicht, ne? Und das muss ich mir mal als Lehre für nächstes Mal was dazugelernt. Aber war auf jeden Fall ein schöner Tag, hat richtig Spaß gemacht. Waren gleich ab Anfang, also ab 11 Uhr, als es losging, war gleich alles voll dort. Und manche waren auch so hardcore, die sind dann gleich weiter zum nächsten Gratis-Comic-Tag nach Leipzig, um sich dort auch nochmal Signaturen von anderen Leuten zu holen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und natürlich waren wieder auch ein paar von unseren Podcast-Fans dabei, Hunting Down Fans. Ja, Jakob habe ich jetzt gerade noch Erinnerung. Schöne Grüße. Also es freut er natürlich auch immer besonders.
Ja. Wir müssten ja, wenn das nicht so ein Sackgang wäre, einfach mal so ein paar coole Fanshirts auf irgendwo verkaufen. Und dann hast du jedes Mal, dann müssen die sich gar nicht outen. Einfach wer das Ding anhat, der weiß man schon Bescheid, dass sie Hunting Down hören. Wäre eigentlich
genau,
gar keine
dann so aber schlechte in rosa oder so, in pink.
Ja, oder die Figuren. Also wir nehmen hier unseren im Badeanzug bekleideten Hulk quasi. Ja. Da würde man sich natürlich drüber freuen.
Was man richtig mit stolz geschwellter Brust dann anzieht.
Aber es ist jedenfalls schön, dass es Leute gibt, die dann auch wirklich mehr wegen den Creatoren hingehen, als wegen den eigentlichen Gratis-Comics. Und das ist schon irgendwie angenehmer, als dann nur diese Mentalität abfassen. Wie war eigentlich die Verteilung? Viele kleine, ich sag's mal, Kleinkinder ist jetzt übertrieben, aber Kids, die einfach nur wirklich zugegriffen haben? Oder wie hast du das empfunden dann letztlich?
Also auf meiner Seite kann man ja immer ganz gut, oder auf dem Blog oder bei Facebook kann man ja immer so ein bisschen sich angucken, was da für Leute dann vorbeikamen. Also es war alles dabei von irgendwie Harley Quinn verkleideten Mädel, was vielleicht so, weiß ich nicht, 16 war oder so, vielleicht auch 18 oder so, bis hin zu älteren, an die 50-jährigen Männern. Sehr cool fand ich auch, ein Typ war dabei, der hatte dann so gesagt, so, ja, ich habe jetzt auch mal die Stick geholt. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich wollte das am Anfang ja nicht holen, weil das war irgendwie zu krass gehypt. Und da hab ich dann irgendwie so, hä? Also man kriegt das ja selber nicht so mit. Ich weiß nicht, ob die Außenwirkung so ist, dass es so ein gehyptes Comic war. Aber das fand ich irgendwie, hat mich natürlich einerseits gefreut und andererseits fand ich es auch irgendwie witzig, dass man dann sozusagen ja so schon zu groß für einige war und nicht mehr.
Wo man
so
dann vielleicht kurz überlegt, reden wir jetzt vom gleichen Comic? Also der gehypt ist auch immer so relativ wahrscheinlich. Also ich weiß gar nicht. Aber ich würde sagen, ja, ich meine, bevor du mich angeschrieben hast, ging ja Ali Sieg, glaube ich, komplett an mir vorbei.
Ich glaube, du hattest gesagt, du hattest das irgendwo mal gesehen.
Oder gehört, ja, oder gesehen, ja.
Oder gehört. Ja, also es ist halt so, je mehr natürlich, es sind natürlich jetzt schon einige Interviews oder so gewesen. Jetzt ist zum Beispiel gerade bei Splash Comics ist gerade auch ein Ali Sieg Special. Da könnt ihr auch nochmal, stimmt, könnt ihr da mitmachen, kann man auch noch was gewinnen, glaube ich.
Wir werden es entsprechend verlinken, wenn Helge mir den Link zuschickt, dann ist es entsprechend im Podcast mit, dann könnt ihr einfach easy peasy auf comicreview.de gehen zu dem Hunting Down Comic Nummer 15 und dann ist dort der Link und dann könnt ihr einfach nochmal die Interviews lesen.
Genau, und dann gab es da auch in ein, zwei Zeitschriften was und dann haben wir ja in Frankreich auch, eigentlich haben wir jetzt, glaube ich, zwei Preise schon gewonnen dort. Also was heißt, glaube ich, ja, sind zwei Preise halt. Also so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt so oder auch Zeitschriften oder Websites besucht, taucht man vielleicht schon oder stößt man schon ab und zu mal drüber. Aber also so richtig habe ich das noch nicht mitbekommen. Das ist
nicht, ja, also nicht ganz so empfunden.
Ja, aber so ist wahrscheinlich immer, wenn man es selber macht. Aber wir wollen jetzt auch nicht so lange darüber reden.
Genau.
Es geht ja eigentlich um die Comics, ne? Ganz kurz vielleicht nochmal die Verlosung. Ihr könnt die Namen wieder der Gewinner unten drunter lesen und auch diesmal gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Was haben wir denn diesmal in unserer Grabbelkiste, genau, hätte ich jetzt fast gesagt, in unserer Schatztruhe, meine ich natürlich.
Wir haben ja immer noch von unserem Hörersponsor die Bücher und diesmal gibt es ein dickes, fettes Ironman-Buch. Wie gesagt, alles komplett neuwertig. Also das könntet ihr im Laden genauso kaufen, wie ich es hier verlose. Ich gucke gerade, die Seitenzahl ist natürlich nicht da. Also ich würde sagen...
Von Warren Ellis, ne?
Von Warren Ellis, genau. Gezeichnet von Adi Granov. Sagt mir jetzt irgendwie gerade gar nichts. Sagt ihr das was? Adi Granov, Illustrator?
Nie gehört.
Okay. Aber das Coole, was ich cool finde, ist halt dieser extrem umfangreiche Bonusteil. Also neben dieser Cover, fast üblichen Covergalerie, gibt es hinten, hinter den Kulissen, zum einen so die Entstehungsgeschichte der Cover, dann gibt es hier wirklich Skripte, dann gibt es, wie sagt man so, Konzeptstudien, dann gibt es für den einzelnen Figuren, dann sieht man halt auch die Skripte abgedruckt, also na, nicht Fullscript, also es ist schon ja beschrieben, deskriptiv, aber volles Skript und daneben halt immer so die Entstehungsprozesse. Also für alle die, die sich ein bisschen mehr mit Comics auseinandersetzen wollen, die einfach auch mal wissen wollen, wie so ein Skript funktioniert und quasi wie das fertige Produkt aussieht, wirklich ein tolles Buch. Ich persönlich habe es noch nicht gelesen, ich habe es auch noch nicht groß reingeguckt. Ist halt wahrscheinlich eine, ich sage jetzt mal, typische Iron Man Warren Ellis Geschichte. Lohnt sich auf alle Fälle. Mit über 80 Seiten unveröffentlichten Bonusmaterial auf Deutsch, den nochmal der Hinweis. Schon ziemlich geil. Ich werde es nochmal verlinken, also ihr könnt es auch nochmal euch dann angucken in Farbe, um was es genau geht. Mitmachen ist wieder relativ einfach. Ich weiß gar nicht, ihr könnt ja einfach mal diesmal vielleicht in die Kommentare reinschreiben, was momentan euer favorisierter Comic ist. Also,
warte mal, noch besser. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Vielleicht könntet ihr schreiben, wo ihr den Podcast hört. Das würde uns interessieren.
Oder das, genau. Also beides grundsätzlich möglich. Also schreibt mal rein, wann ihr das hört, wann ihr den Podcast und wie ihr den hört, ob ihr den, wie wir es machen, während der Arbeit irgendwo hört, ob ihr den auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder im Auto. Und keine Ahnung. Ich kenne das ja, ich kenne eine Freundin aus einem anderen Podcast von mir, die meint, hat auch sie ist so eine Fahrgemeinschaft, da geht dann immer rein rum, was gehört werden muss und manchmal drückt sie dann nicht Comic Review, sondern dieses Fortsetzung folgt über Serien den Leuten aufs Auge und dann müssen sie zwangsweise zuhören, was wir so über Serien zu erzählen haben. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen diesmal an. Wie gesagt, die Mischung ist ein bisschen bunter. Es gibt ein paar Deutsche, es gibt ein paar Englische, es gibt wieder ein paar Einzelnummern. Und ich mache mal den Anfang mit einer von mir eigentlich heißgeliebten Serie. Oder heißgeliebt ist vielleicht zu viel, aber zumindest einer sehr geschätzten Serie. Nämlich Swamp Thing Nummer 1. Das wird man vielleicht schon wieder aufstellen und sagen, oh, Swamp Thing und Nummer 1. Ja, alles klar. Aber die Besonderheit, das ist halt diese Convergency-Reihe, wo DC umgezogen ist. Ich stehe jetzt wieder auf dem Schlauch von wo nach wo. Jedenfalls sind die von links nach rechts gezogen und in der Zeit, wo sie umgezogen sind mit dem Verlag, war quasi dieses Verlagsprogramm so on hold und man hat so Mini-Runs rausgeschickt, also jeweils zwei Hefte, die dann eine abgeschlossene kleine Mini-Geschichte erzählt haben. Und das Besondere bei Swamp Thing, deswegen habe ich es mir überhaupt geholt, wobei ich auch glaube, dass das wahrscheinlich nie in irgendeinem Buch auftauchen wird, aufgrund dieser zwei Ausgabenlimitierung, ist ein neuer Swamp Thing Comic von Lee Wine oder Len Wine. Und wenn ihr wisst, wer Swamp Thing erschaffen hat, dann ist das genau dieser Len Wine. Und aus diesem Grund muss man, also es war ja gut Len Wine und Bernie Wrightson, aber im Großen und Ganzen eben auf der kreativen Idee von Len Wine. Und deshalb musste man sich natürlich unbedingt so als Fan von Swamp Thing diese Ausgabe, oder ich werde dann auch noch die zweite mir besorgen, unbedingt lesen. Wobei ich auch schön finde, für alle, die noch nie was mit Swamp Thing zu tun haben, ist genau dieser Mini-Run von zwei Heften ideal, weil man hat hier wirklich am Anfang so ein bisschen die Origin, also warum der Swamp Thing so ist, wie er ist und wo er herkommt und wie die Beziehungen sind, fand ich als derjenige, der das schon kennt, dann fast schon ein bisschen langweilig und dachte mir, na, wenn die jetzt hier in den Mini-Run von zwei Heften quasi auf der ersten Hälfte erst nochmal so die Origin erzählen, ist das doch ein bisschen, ja, ein bisschen blöd, ein bisschen trivia. Und was ich aber genial fand, der Zeichner ist nicht etwa Bernie Wrightson, also wie es bei dem Original war, sondern ich gucke gerade mal, Kelly Jones sagt mir jetzt vom Namen her gerade nichts, aber was ich cool finde, die fangen dieses Flair der ersten Hefte ganz gut ein. Also das Artwork sieht so ein bisschen aus wie die Originale aus den, waren das 70er, also zumindest der Anfängen von Swamp Thing. Natürlich ist die Kolorierung aufgrund auch des Papiers, das ist ja das Interessante, also diese ganzen alten Hefte haben ja noch so dieses, also nicht hochglänzende, sondern eher so Altpapier-Look-mäßige. Dadurch sind die Farben natürlich auch so ein bisschen gedeckter. Hier sind sie etwas leuchtender, das ist das Einzige, woran man merkt, dass das der neue Run ist. Aber im Großen und Ganzen sehr optisch, ebenso Richtung Oldschool angebracht, nicht so aufpoliert, finde ich persönlich sehr schön, macht das Lesen schön. Man merkt auch, es ist, man ja könnte sagen, er bringt halt viel in den Text rein. Dadurch, dass halt diese Origin-Story am Anfang erzählt wird, ist das auch ein bisschen textlastiger, aber nicht auf keinen Fall langweilig, sondern es liest sich wirklich sehr gut. Und dann kommt halt so, ich sage es mal, nach dem ersten Drittel eben diese Krux. Ich weiß nicht, hast du was zu dieser Convergency-Reihe überhaupt schon mal gehört oder so im Hinterkopf gehabt, Helge?
Ja, gehört einiges. Ich habe halt immer so ein bisschen verfolgt in den Blogs, habe aber auch gesehen, dass viele von den Heften, die dort rauskamen, nicht so gut bewertet wurden. Deswegen habe ich das so ein bisschen ignoriert, obwohl es da auch, glaube ich, so natürlich Ausnahmen ganz coole gab. Aber ja, genau, insgesamt scheint es jetzt nicht unbedingt so eine, also es ist ja auch eigentlich wieder so ein Event-Ding, oder?
Genau, naja, wie gesagt, der Verlag ist halt umgezogen und derzeit hatten sie halt nicht die Möglichkeit, sagen wir mal, die Hefte so zu betreuen und deswegen haben sie die im Vorfeld für diese zwei Wochen, glaube ich, oder zwei, ja, nicht zwei Monate, muss zwei Wochen gewesen sein, schon im Vorfeld gedruckt und gemacht und die wurden in dieser Zeit quasi publiziert und jetzt sind sie wieder zum normalen Verlagsprogramm zurückgekehrt. Ja, hatte ich auch gehört, dass es halt solche und solche gibt, dass viele halt so abgestoßen waren. Wie gesagt, ich als Gelegenheitsleser bei manchen Sachen finde es halt spannend, eben dann diese kurze Mini-Runs zu holen, wo ich nicht die nächsten 20 Hefte lesen muss oder die vorhergehenden 50 gelesen haben muss, sondern ich mich das voll reinstürzen kann. Das ist bei diesem Swamp Thing halt ähnlich. Wie gesagt, negativ für mich jetzt als Kenner der Materie, dass dieser Origin-Teil so lang ist, aber dann geht's halt los. Er, Swamp Thing, geht mit, jetzt stehe ich gerade kurz am Schlauch, aber Abigail war es, die relativ markante mit den weißen Haaren und dieser schwarzen Strähne, ich glaube, die hieß Abigail, gehen quasi hin, weil mit dem Swamp Thing irgendetwas passiert ist in diese Stadt. Und dann geht natürlich diese Glocke runter, das ist ja so ein Event, wo über diesen ganzen DC-Charakteren so eine Glocke runtergeht und sie ihre Kräfte verlieren. Und mit Swamp Thing ist es ähnlich, er verliert diesen Kontakt zur Natur, muss dann von ihr so ein bisschen, also ja, am Leben erhalten werden, kriegt dann so, ich sag mal, so Dünger quasi, so Plant Food steht drauf auf diesen Flaschen und dadurch kriegt er so gewisse Stärken wieder. Es tauchen ein paar andere Charaktere auf, also so nur so am Rande. Catwoman oder Batgirl taucht, glaube ich, auf, dann hier Poison Ivy, aber die spielen jetzt nicht so die Sache, sondern es geht eher so um diese Bedrohung, dass Swamp Thing, der ja davon lebt, sich von diesen Kräften oder den Elementen der Natur zu ernähren, plötzlich so ein bisschen vor die Hunde geht und sie versuchen halt irgendwie dieses zu bewältigen. Und dann so am Ende so dieser Cliffhanger in diesem ist, da kommt dann, ja, ich sag jetzt mal, so eine ganz seltsame, also die nennen sich das so Quicksilver Slider, so ganz komische Leute an, die sehr gruselig aussehen, die diesen klassischen, man könnte fast sagen Swamp Thing, so diese ersten Geschichten, die haben ja dann auch was mit Dracula so ein bisschen immer mal zu tun gehabt. Und so eine Figur taucht hier auf und greifen halt unseren Alec Holland, also Swamp Thing, einmal an und man ist so im, ja, man schaut so, was passiert nun und in welche Richtung geht das? Also ich als Fan mag es sehr gerne. Ich mag diese Art und Weise der Erzählung. Ich mag, dass es dann in zwei Heften abgeschlossen ist. Hinten gibt es dann auch nochmal so ein kleines bisschen Bonusmaterial zu quasi zu den Anfängen, so ein Swamp Thing. Dann sieht man auch nochmal diesen Zeichenstil und dann sieht man auch, wie ähnlich das eben jetzt in diesem Heft ist. Also wie dieses Flair gut eingefangen worden ist. Und als Fan von Swamp Thing beziehungsweise dem Autor Len Ryan sollte man dieses Heft auf alle Fälle mal gelesen haben. Also es ist auf alle Fälle keine Geldverschwendung, kam, stehe auf dem Schlauch, 4,60 Euro bei mir. Da hat man wirklich ein schönes Heft, einen schönen Run und hat so im Prinzip das, für was Swamp Thing eigentlich steht, relativ komprimiert. Also kann man empfehlen. Mir gefällt es sehr gut.
Also aber auch alles, also 22 Seiten oder 24 wieder oder wie viel
ist das? Das Problem ist immer, es sind immer keine Seiten durchgezählt. Ich
aber
denke
so ein
schon,
dünnes Heftchen.
Ja, es ist ein normales dünnes Heftchen. Ich würde auch nicht sagen, es fühlt sich nicht an, als wenn es irgendwie mit extra Bonusteil versehen worden wäre. Also der Bonusteil ist vielleicht diese zwei Seiten, ja, woher kommt eigentlich Alec Holland, also diese Figur und was ist da so mit diesen ganzen Background-Charakteren.
Trivia.
Und dann, genau, und es gibt dann auch diesen, Floronic Man, der hier und Abigail, also die so alle mit auftauchen, wird nochmal hinten so ganz leicht erklärt. Das ist ja immer so eine kleine Liebesbeziehung, wäre schon vielleicht zu viel, also so eine Sympathie-Liebesbeziehung zwischen Swamp Thing und Abigail und das wird ja auch nochmal so ein bisschen thematisiert. Also ist eine ganze Menge drin und wie gesagt, fängt den Charakter dieser alten Klassiker in meinen Augen wirklich gut auf. Wenn es jemand gelesen hat und er überhaupt nicht damit zufrieden ist, dann wie immer auch gerne mal in die Kommentare, warum euch irgendetwas gestört hat an diesem Heft. Würde mich auch mal interessieren, einfach so. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Swamp Thing Nummer 1 ist ja auch, wie gesagt, nur ein Zwei-Akter. Bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, das ist auf jeden Fall wieder schön. Nur zwei Bücher oder zwei Heftchen und eine ganze Storyline da drin. Sowas gefällt mir immer gut. Ja, ich mache jetzt gleich mal weiter mit Superhelden im engsten Sinne sozusagen oder im weitesten Sinne, bis ich dann zu noch einem Manga und einer Graphic Novel komme. Wobei, ja genau, ganz kurz nochmal vielleicht, wir haben auch im Comic Review neulich zusammen eine Graphic Novel besprochen und zwar Der Bildhauer von Scott McCloud. Auf jeden Fall nochmal reinhören. Ich hatte dann auch noch in den Kommentaren ergänzt, dass Sony sich sogar die Filmrechte gesichert hat. Also es ist wirklich, hat uns beiden total gut gefallen. Lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören in den Podcast oder gleich das Buch am besten kaufen. Aber jetzt erstmal zu Rocket Raccoon. Eigentlich habe ich schon mal Heft 1 vorgestellt, aber das ist jetzt Heft 1 sozusagen oder Buch 1 in Deutschland, wo dann gleich fünf Bücher drin oder fünf Hefte drin verpackt sind in einer Ausgabe, wo die Geschichte natürlich viel weitergeführt wird. Genau, und zwar fängt es nicht mit dem Heft 1 an, was man als Heft 1 in Deutschland zu lesen bekommen hat. Also was ich als Heft 1 dann von Marvel direkt gekauft habe, genau, sondern es gibt da eine Nullnummer sozusagen drin, die es damals in den USA als Gratis-Comic-Heft gab und die hier in Deutschland bisher noch nicht so erhältlich war, weil man ja auch an die Gratis-Comics gar nicht so rankommt. Das war dann aber auch von jemand anders gezeichnet, also die Hauptserie ist ja von Scotty Young gezeichnet, sondern genau, das war halt Adam Archer heißt der Zeichner und da sieht man auch, ich meine, es ist irgendwie auch ganz witzig gezeichnet, und cartoonig und überzogen, aber es hat halt überhaupt nicht diesen Witz und Humor und auch die Story hatte mir noch nicht so gut gefallen, war alles so ein bisschen anders. Nachher schließt sich aber so ein bisschen der Kreis. Am Anfang denkt man, es hat ja gar nichts damit zu tun mit den Scotty Young Heften, aber am Ende gibt es dann doch so kleine Anspielungen auf diese Geschichte wieder. Also im Endeffekt geht es darum in dem Buch, Rocket Raccoon wird auf einmal gesucht wegen Mordes und er hat diesen Mord aber niemals begangen und irgendwie lustigerweise gibt es anscheinend einen Doppelgänger und das ist jetzt nicht so, dass Rocket Raccoon da irgendwie total, wie soll ich sagen, und der ist eher aus dem Häuschen, nicht weil er ein Doppelgänger, also nicht weil jemand anders die Morde gemacht hat, also er muss natürlich jetzt die ganze Zeit flüchten, aber vor allem gilt er ja als der letzte seiner Art und das erzählt er auch immer stolz und überall an jeder Bar und überall. Genau, und jetzt findet er auf einmal raus, okay, es gibt mehr so und wenn es vielleicht noch mehr wie mich gibt, vielleicht gibt es ja auch noch ein Weibchen oder was auch immer oder mal gucken, was so meine Geschichte ist und er probiert es dann halt auch so ein bisschen, ja, einfach auch den Kontakt zu diesen anderen, zu den Doppelgänger aufzunehmen oder dieses Geheimnis irgendwie zu lüften und ja, das Coole an dem Buch ist halt, ist und bleibt halt diese Umsetzung, total fantasievoll, richtig cool gezeichnet, sehr, sehr cartoonig, also wer dieses Zauberer von Oz von Scotty Young kennt oder die Cover, es geht halt total in diese Richtung und natürlich spielt ihn da dieses Science-Fiction-Genre halt total in die Hände, weil, also weiß ich nicht, da gibt es irgendwelche Wesen, die so ein Auto, was halb Fisch, halb Auto, halb Raumschiff, da gibt es irgendwelche Monster und also sehr, sehr fantasievoll, noch viel krasser als in den Filmen und so. Zum Teil natürlich auch ein bisschen überzogen, sage ich mal. Also ist halt wirklich ziemlich cartoonig da und nicht oft sehr ernsthaft, sondern meistens steht so der Humor auch so ein bisschen im Vordergrund. Ja, hat mir total gut gefallen. Wobei irgendwie kam mir der englische Text noch ein bisschen witziger vor, aber das kann auch, weiß ich nicht, vielleicht täuscht es auch. Das, manchmal kommen ja die Wörter da vielleicht passender vor, aber allgemein halt eine super Ausgabe. Viel für nur 10 €, ein echt dickes Buch, was 100 Seiten fasst. Nicht viele Extras, also ganz am Ende sind nochmal 2, 3 Zitate erklärt, die drin vorkamen. Aber man kann natürlich zum Beispiel diese Nullnummer, dieses Gratis-Comic-Heft ja auch als ein Extra zählen. Demnächst kommt dann auch schon Band 2 raus, wobei ich irgendwie gehört habe, oder ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Scotty Young ziemlich schnell auch aufgehört hat, das Buch zu zeichnen oder die Heftserie zu zeichnen. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass in Band 2 sogar schon Scotty Young nicht mehr der Hauptzeichner ist. Muss man gucken, ob einem das dann immer noch so gut gefällt. Auf jeden Fall mal reinschauen. Also für mich ein echter Tipp so. Ja, wobei halt, es ist halt ein sehr cartooniges und eher lustiges Ding. Nicht so ein, nicht Marvel Standardkost, das muss man schon dazu sagen.
Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag machen, bevor ich nochmal auf Rocket Raccoon eingehe. Wir wollen ja eigentlich ganz gerne immer auch so ein bisschen die Cover beschreiben und dann unser bestes Cover raussuchen. Hatte ich bei Swamp Thing vergessen, hole ich einfach mal ganz kurz nach. Wie gesagt, ich finde, es sieht halt eher aus wie so ein wirklich Klassiker aus den Anfängen, Swamp Thing, der so aus dem Sumpf aussteigt, also sich mit erhobener Faust im Hintergrund der Sumpf und zu seinen Füßen quasi. Ich vermute mal die körperlichen Überreste von Alec Holland oder zumindest einer anderen im Sumpf verborgenen Skelett. Überreste, keine Ahnung, ich krieg den Satz nicht zu Ende.
Leiche.
Leiche. Bei dir ist es ja so, ich überlege gerade, ist das Cover gewesen, auch von der US-Ausgabe, Heft 1, wo Rocket Raccoon so auf dem Baum steht und dann seine Bazooka oder was das ist, hat, sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Also hat gleich so diesen Charme.
Also es ist der Baum, es ist sozusagen Groot, sein Kumpel halt, der natürlich in dem Heft auch wieder eine Hauptrolle spielt. Wobei er halt, das wissen natürlich alle Fans schon, nie so richtig mit ausgefeilten Dialogen glänzen kann, weil er halt der einzige Satz, den er halt sagen kann, ist auch, ich bin Groot. Genau, da auf dem Cover Rocket Raccoon auf diesen Groot, aber halt in dem Style von Scotty Young. Der große Unterschied ist aber, dass es halt nicht so cartoonig flach koloriert ist, sondern ja, wie so ein Ölgemälde sozusagen, richtig ausformuliert, richtig, richtig cool aus, finde ich.
Würdest du sagen, das ist Handarbeit noch? Also das ist noch gut klassisch am Tisch gezeichnet oder nur gut, oder kann genauso gut digital gemacht worden sein?
Also es sieht schon wirklich sehr nach Handarbeit aus, aber es ist wirklich so schwer geworden, das zu beurteilen. Also es kann auch sein, dass dann man sieht sogar richtig die Struktur der Leinwand, aber sowas kann man heutzutage auch sehr gut kopieren. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist ein Original wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch die Cover werden auch noch mit einer größeren Leidenschaft irgendwie gezeichnet, oder? Also zumindest, wenn es so um die Einser-Ausgaben geht oder vielleicht dann auch die Sachen, die für so Trade-Paperbacks gemacht werden und sowas. Also ich glaube, da lassen sie sich nicht lumpen. Aber du hast schon recht, die Übergänge sind quasi fließend. Also es ist dann auch nicht mehr so 100% leicht festzustellen, was nun noch gut analog gezeichnet worden ist und was digital.
Also wenn jedenfalls, dann hat er auch so auf diese typischen digitalen Extras verzichtet und ist auch wirklich so koloriert, dass es also so auch komplett machbar wäre auf Leinwand.
Gut, dann komme ich zum nächsten. Ich hatte ja eigentlich Rocket Raccoons auch immer noch auf dem Visier, hat es aber irgendwie dann doch noch nicht geschafft. Noch eine kleine Rückfrage nochmal. Handlungsbogen, also handlungstechnisch, ist das dann schon eine Geschichte abgeschlossen oder ist es so, wo man sagt, man muss auch den nächsten Teil noch lesen oder ist das so in sich schon so, wo ich sage, passt?
Naja, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, die Geschichte um seinen Doppelgänger wird eigentlich aufgelöst, wobei ein neues Fass aufgemacht wird, was, ja, ich darf nicht zu viel verraten. Okay. Also es wird eine neue, eigentlich will man schon unbedingt das nächste lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es durch einen anderen Artist oder durch einen anderen Zeichner und ich weiß nicht, ob der Autor dann auch ausgewechselt wurde, dass es dadurch vielleicht ein bisschen verliert. Aber eigentlich will man schon wissen, wie es weitergeht. Aber es ist auch ein bisschen abgeschlossen.
Okay. Dann kommen wir zu meinem Buch und das ist eines dieser Bücher, die ich bereits bei Comic Review oder Hefte, es sind nur kleinere Hefte, besprochen hatte. Ich werde dann auch nochmal die Podcasts entsprechend zu Heft 1 und Heft 2 verlinken. Und es geht um Yukon Rising, die Welt von H.P. Lovecraft, also ein episches Abenteuer von Sebastian Dietz, jetzt in der dritten Ausgabe erschienen. Also das ist eines dieser Hefte und Bücher, wo man sagen muss, das sollte man wahrscheinlich doch mal, wenn ihr im Kontingent was habt, einfach mal nochmal eins ausgeben und euch mal anschauen. Also mir persönlich, wer so ein bisschen diese Welt von H.P. Lovecraft mag, wird dieses Buch sehr gut gefallen. Es ist auf dem Cover wieder so ein bisschen eine kleine Andeutung von dessen, was in diesem Heft zu finden ist. Wir sehen eine Ausgrabungsstätte, so ein ja, versunkene.
So Inka-Tempel oder sowas.
Ja, es sieht so ein bisschen aus in diese Richtung. Also man sieht vorne so wahrscheinlich verschiedene Elemente, Tempel und vorne so Dinosaurier, die da rausgucken, aber eher so als in Stein gehauen. Und wir sehen eben einen Wissenschaftler, so einen Indiana Jones-Verschnitt und einen, der so in das Tal reinschaut. Also was, das seht ihr aber auch schon an dem Cover, was bei dieser Art von, diesem Artwork von Sebastian Dietz, der macht ja alles, der hat ja die Story geschrieben und der hat auch das gezeichnet. Deswegen kommt ja, glaube ich, auch pro Jahr ein so ein Heft raus. Ich hoffe mal, das war auch ungefähr dieser Rhythmus. Insofern lohnt sich das sowieso mal zu unterstützen. Aber bei Underground Comics, und ich habe auch mal geguckt, mittlerweile ist es sogar bei Comic Room Hamburg gelistet. Also wer eh gerade irgendwas am Kaufen ist, entweder bei sich im Comicladen einfach mal nachschauen, sollt ihr mal zugreifen. Man sollte halt mal auch deutsche Künstler einfach ein bisschen mehr supporten. Und 5 Euro kam das. Ist das auch nicht so viel. Und es ist eine verdammt coole und dichte Geschichte. Und ich will jetzt gar nicht so weit ausholen im Hinblick auf die Vorgeschichte, weil das sollte man auch gelesen haben, ansonsten verdirbt man sich ein bisschen viel, aber er greift diese Geschichte wieder perfekt auf. Wir setzen quasi dort an, wo Band 2 aufgehört hat. Und was Sebastian Dietz in diesem Comic wirklich toll macht, also ich finde halt, er entwickelt eine Welt, die immer komplexer wird, immer dichter wird, die aber so ein bisschen Indiana Jones mäßig und vielleicht, ja, sind mal so ein paar Monster mit dabei oder so diese Cthulhu-Monster, sage ich jetzt mal, so H.P. Lovecraft mäßig, die auf der einen Seite immer dichter wird. Auf der anderen Seite so vielleicht im Stile von, das beste Beispiel ist vielleicht Lost, aber immer mehr so kleine, für jede Antwort, die so quasi gegeben wird, immer noch kleine Mystery-Elemente aufwirft und Fragen stellt und so, dass man immer tiefer irgendwie in dieser Geschichte versinkt, dazu geneigt ist, manchmal auch nochmal Heft 1 und Heft 2 zu nehmen, um dann vielleicht so die richtigen Punkte zu verbinden. Es ist so eine Art Verschwörungstheorie in diesem ganzen Buch noch mit zu enthalten. Also eine ganze Menge spannender, kleiner Elemente und was ich richtig cool finde und das ist, glaube ich, dann, was auch in diesen ganzen Mystery- oder Abenteuerfilm immer so reizvoll ist. Mitte dieses Buches entdecken die natürlich dann ich glaube, das ist dann im Zugang in dieser Pyramide, entdecken sie etwas, was ja so an, sag ich mal, an Pharaonengräber, an so Hieroglyphen an der Wand, also so wahrscheinlich dem Rätsel so ein bisschen auf der Spur in diese Richtung geht und versucht anhand von Piktogrammen darzustellen, was denn da nur eigentlich abgeht und was denn dann das Einzelne ist. Also eine ganze Menge cooler Sachen und das alles so eingebettet in ein Szenario, das, wie ich finde, sehr, sehr einprägsam und sehr spannend ist. Man sollte vielleicht, und das, naja, vielleicht als Warnung, wer nur schnell durchblättert und so ein bisschen das Artwork sieht, ich hatte es immer schon mal gesagt, es wirkt so ein bisschen cartoonisch, die Figuren wirken manchmal so ein wenig gestaucht, aber das ist auch so die Art und Weise, wie der Künstler im Prinzip hier diese Figuren umsetzt. Das bleibt auch ziemlich konsistent durch diese drei Bücher enthalten. Also das ist sein Stil, seine Art zu zeichnen, die dann trotzdem dieser Geschichte gut tut. Das ist also ein Schwarz-Weiß-Artwork, sehr detailliert stellenweise, sehr gut ausgearbeitet. Mir gefällt es unheimlich gut. Hinten gibt es dann noch so eine NYPD-Homicide, also von der Mordkommission, so eine vertraulichen Unterlagen. Also er reichert das dann immer noch mal so ein bisschen an mit Trivia, die jetzt so Geschichte, naja, nur marginal was beitragen, aber so ein bisschen eben diese Welt noch dichter machen. Insofern wirklich Daumen hoch, wer Yukon Rising noch nicht kennt, der sollte vielleicht gleich mal mit Heftausgabe 1 bis 3 zuschlagen. Sind auch immer relativ kleine Auflagen, also insofern ist das auch vielleicht was für Sammler. Erste Auflage 300 Exemplare, also eigentlich nix.
Oh.
Genau, insofern einfach mal unterstützen. Tolles, tolles Buch. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, aber ich mag halt auch so ein bisschen dieses Indiana Jones und H.P. Lovecraft Genre allgemein.
Ja, wer mag das nicht eigentlich? Na gut, man muss ein bisschen auf Horror natürlich stehen.
Ja, der Horroraspekt ist hier aber jetzt nicht so ausgeprägt. Also es gibt immer mal so kleinere Elemente, also hier in dem Buch, das kann man ja vielleicht so viel spoilern, das sagt ja nicht wer, wird dann nochmal so ein, ja, so eine Autopsie vorgenommen von jemandem, wo quasi der Kopf da, war das der Kopf, der abgesetzt gesenzt worden ist und der liegt dann so offen da. Also es ist alles noch moderat, aber es hat halt so Sachen, wo man sagt, die gehen dann schon, ja, der Kopf war komplett ab, der war durchtrennt und dann wird das angeguckt und ist irgendwie nett gemacht. Das ist so ein leichter, subtiler Horror, ist nicht so extrem, aber allein so diese ganze Welt, die da geschaffen wird. Und auch hier merkt man ja schon in diesem dritten Teil, dass jetzt hier schon bestimmte Punkte einfach gelegt werden. Wir sind halt in einer Ausgrabungsstätte. Es wird manchmal der Fokus des Lesers auf bestimmte Elemente dieser Ausgrabung gelenkt, wo man dann genau weiß oder vermutet, dass die dann im nächsten Teil quasi wieder aufgegriffen werden und neu der Geschichte quasi zuträglich sind. Deswegen sage ich ja, das ist so ein Ding wahrscheinlich mit hohem Wiederlesewert, weil man erst später weiß, dass bestimmte Sachen wirklich eine Rolle gespielt haben. Aber wie gesagt, sehr begeistert. Und wie gesagt, aus dem deutschsprachigen Raum Comics gibt es ja nur auch nicht so viele, die dann wirklich gut sind. Deswegen noch einmal wärmstens empfohlen.
Immerhin hast du auch schon Band 3 geholt, das heißt ja schon, oder Heft 3, das heißt ja auch schon, dass du das.
Ja, ich sag ja, vor allen Dingen, wenn es halt nur in diesem Veröffentlichungszyklen von einem Jahr auftauchen, meine, dann kann man das ja machen. Es ist dann auch nicht extrem teuer. Wie gesagt, das Cover ist farbig, innen drin ist schwarz-weiß, ansonsten ist es so ein kartonierter Einband, also es ist auch nicht ein dünner Einband, also macht sich schon ganz gut.
Cool, hört sich gut an. Willst du gleich weitermachen oder soll ich mein nächstes vorstellen?
Mach du mal dein nächstes Mal.
Okay, und zwar geht es jetzt um ein Manga mal wieder, auch auf Deutsch natürlich. Green Blood nennt sich das Ding. Und das ist mir irgendwie aufgefallen, weil es mal in einer ganz anderen Zeit spielt. Oder was heißt eine ganz andere Zeit? Gibt es wahrscheinlich auch schon einige. Aber es ist halt ein Manga, was in Amerika spielt. Und zwar im Amerika, ja, so Wildwest-Amerika.
Ich würde sagen, das Cover wirkt halt wie so ein Western-Roman eigentlich eher, oder?
Genau, Ende des Bürgerkriegs, also zum Anfang der industriellen Revolution in den USA. Und es geht eigentlich dabei, aber ich fange mal an, genau, mit dem Cover, sehr gut. Und zwar ist da
drauf. Habe ich das nicht subtil gemacht?
Ja, hat geklappt. Drauf ist so ein Typ zu sehen in so einem typischen Trenchcoat, längere rote Haare, guckt böse, Hut so in die Stirn gezogen und hat in der Hand so eine Pistole, aber vorne mit einem Messer dran, also so ein bisschen eine ungewöhnliche Pistole. Ja, das Cover geht auch so komplett rum. Auf der Rückseite sieht man, ja, einen Jungen mit so einem Sack. Also ich kann ja schon mal verraten, es ist der Bruder von dem, der auf der Front zu sehen ist. Und ich fange einfach mal an, vielleicht wie in die Geschichte hier eingestiegen wird. Also es beginnt alles mit einem Mord, mit einem ziemlich grausamen. Einer flieht. Aber als nächstes verfolgen wir zwei Jungs, die auf dem Marktplatz sehen, dass dort einer aufgeknüpft wurde und ihm sehr brutal mit Messern in die Brust GD geritzt wurde. Und die beiden unterhalten sich so halt, boah, krass, es scheint ja ein Idiot zu sein, der hat sich anscheinend mit den Gravediggers angelegt. Und die beiden Jungs, die sind halt so mit so einem, ja, die schleppen halt gerade irgendwas, die arbeiten dort am Pier, also am bei den Schiffen irgendwie und verdienen sich damit ihr Geld und der eine sagt zum anderen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf, auf diese blöde Arbeit. Ich würde mich am liebsten auch einer von diesen Gangs anschließen. Und dann, da kann man halt richtig Geld machen und den amerikanischen Traum endlich leben oder so. Und der andere sagt dann, ja, guck dir mal an hier, den amerikanischen Traum. Hier sind überall also Prostitution, Raubüberfälle, Morde und so weiter. Und das ist ganz cool. Das wird halt auch so ein bisschen, ja, politisch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es geht halt auch darum, lauter Leute kommen halt in dieses neue Land, in das neue große Land der Freiheit. Und die werden da aber nicht willkommen geheißen, sondern die sollen halt wieder abhauen, zurück auf ihre Insel irgendwie. Und also es geht halt hier um, ja, weiß ich nicht, so wo man so ein bisschen sieht, Rassismus natürlich. Aber auch, was dieser amerikanische Traum eigentlich damals bedeutet hat, dass man auch oft ja da unten durchgerutscht ist durch das Sieb oder vielleicht auch immer noch. Und jedenfalls der andere Junge, der ist halt so total gegen diese Gangs. Und was er allerdings nicht weiß, dass sein Bruder in der Nacht, hole noch mal ein bisschen weiter aus. Also man verfolgt diesen Jungen weiter. Er läuft abends durch so eine Gasse und kriegt irgendwie mit, oh, oder hat eine Frau Probleme und irgendwie will er dieser Frau helfen. Ja, schafft es aber halt nicht, weil das natürlich so ein richtiger gestandener Gangster ist, der da gerade dabei ist, die aufzuschlitzen und es sieht so aus, als wenn der Junge jetzt auch Probleme bekommt, weil er da sich einmischt und auf einmal kommt von hinten sein Bruder und man denkt noch, ach, diesen Bruder, den hat man doch schon mal gesehen, also im Vorspann, wie er einen anderen Gangster umgebracht hat und auch auf dem Cover und denkt, okay, der macht jetzt hier richtig, der hilft jetzt seinem Bruder und metzelt den anderen Gangster weg, aber nicht so, sondern er drückt dem anderen Gangster Vater eine goldene Uhr von seinem Vater in die Hand und sagt, ah, lass den bitte zufrieden, wir tun auch nichts hier, da hast du, glaube ich, genug verdient heute Abend. Und ja, irgendwie wirkt er dann auch so ein bisschen natürlich vor seinem kleinen Bruder vielleicht auch wie ein bisschen wie so ein Schwächling, aber andererseits hat er ihn ja gerettet, aber der kleine Bruder ist natürlich auch sauer, dass er diese Uhr weggegeben hat. Okay, jetzt nochmal zurück. Er weiß halt nicht, dass sein Bruder nachts für eine der großen Gangs, für die Gravediggers, Auftragsmorde durchführt, um an Geld ranzukommen. Für seinen kleinen Bruder wirkt er halt die ganze Zeit so, als wäre er so ein fauler Sack, weil er natürlich, er ist halt nachts immer unterwegs, um diese Morde durchzuführen oder der Gang zu helfen und liegt dann tagsüber so rum oder ist halt müde und der kleine Bruder sagt immer, ey, ich besorge hier uns das ganze Geld. In Wirklichkeit spart aber der große Bruder schon für ein Ziel, da mal wegzuziehen oder so, spart er schon die ganze Zeit Geld und sein kleiner Bruder kriegt es halt so nicht mit. Also was wir hier haben, ist halt so eine Gang-Geschichte, so ein Gang-Krieg sozusagen, Gang-Krämpfe, Krämpfe, auch gut. Also in dieser knallharten Zeit halt und eigentlich eine ziemlich fesselnde und coole Geschichte, sehr düster und was ich auch ganz interessant fand, teilweise von den Zeichnungen fand ich relativ europäisch oder ziemlich ausformuliert für einen Manga, sehr unterschiedliche Charakter, wobei halt die Hauptcharaktere doch wieder sehr japanisch aussehen, aber von der Machart, vom Zeichenstil und so, sehr cool auf jeden Fall. Es wird sehr viel mit Schatten und Schattierungen gearbeitet, sehr detailreich, cooles Ding.
Innen drin dann typisch Manga schwarz-weiß gehalten?
Genau, wieder auch wie typisch die ersten 3-4 Seiten in Farbe. Also dieser erste Auftragsmord wird in Farbe dargestellt. Danach geht's schwarz-weiß weiter. Das Cover weiß ich auch nicht. Ich finde eigentlich die Zeichnung drin fast ein bisschen schöner als das Cover. Das hat mich jetzt nicht so umgehauen.
Weißt du, wie der Umfang der Geschichte nachher ist? Also ist das so ongoing, quasi ohne Ende ausgelegt oder ist das dann nach 2 Bänden, wie bei Opus zum Beispiel, abgeschlossen?
Nee, ich fürchte, das ist wieder ongoing, ohne Ende so. Ja, naja, es ist immer ein bisschen schade. Also ich glaube, die werden halt fast immer so angelegt, dass man eigentlich, wenn es gut läuft, dass Mangas dann eigentlich ewig lange laufen. Also wie gesagt, es macht mir schon Spaß, das zu lesen, aber ich wüsste immer ganz gerne vorher, wie viele Teile das werden, ob ich dadurch sozusagen mal arm werde oder nicht. Also wahrscheinlich werde ich jetzt auch erstmal eine Weile abwarten, wie sich so die anderen Teile so entwickeln, wie viele rauskommen und ob es irgendwie, also wie so das Echo ist vielleicht. Aber dieser erste Teil hat mir wirklich gut gefallen.
Und der Einstiegspreis ist ja auch extrem günstig. Ne? Also ich habe gerade mal geguckt, 7,95 für 200 ja. Seiten. Was da der Verlag dran verdient, das kann irgendwie nicht so richtig viel sein eigentlich, oder?
Nee, die probieren halt wirklich Masse damit abzusetzen. Man merkt es natürlich auch immer an dieser typischen Manga-Papierqualität. Die ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht strahlend weißes Papier, sondern hat immer so ein bisschen diesen Altpapier-Look.
Obwohl die mir meistens besser gefällt. Ich weiß nicht warum. Ich mag, habe so ein bisschen eine Aversion gegen dieses wirklich hochglänzende, dann lieber dieses, ja, wo die Farben vielleicht ein bisschen gedeckter da sind, aber irgendwie, es fasst sich einfach irgendwie schöner an. Also,
ja, es ist schon eine andere Qualität als bei so einer Graphic Novel. Da gibt es ja dann auch sehr oft das matte Papier, das ist dann wirklich ein bisschen dicker und hochwertiger. Aber hier, wie du schon meintest, es gibt ja gar keine Farbe. Insofern, das kommt gut rüber und ich finde dann auch den Preis eigentlich sehr verführerisch auf jeden Fall. Also ich glaube, man fährt schon ganz gut damit, die Mangas in diesem Preissegment zu halten.
Finde ich trotzdem irgendwie eine spannende Geschichte. Klingt interessant, vor allem dieses Genre mit. Man muss immer bedenken, woher es kommt. Es sind ja doch Japaner, die dann plötzlich so Wildwest angehaucht. Hat ja so ein bisschen was von, wie heißt denn das, dieses so Steampunk. Vom Cover her sieht das so ein bisschen Richtung aus. Ist das dann nachher auch so ein Steampunk? Also so eine Mischung aus Neuzeit und Western? Ist das schon so in diesem Western-Zeitalter, wie sagt man denn?
Ja, angehaucht. Oder Gründerzeit oder nee, Gründerzeit? Weiß ich auch nicht. Nee,
also glaube, wo die Cowboys noch Cowboys waren und die Indianer noch Indianer waren. Also so die Zeit ist das dann schon so ganz
genau, grob. Also da gibt's keine irgendwie Laserwaffen oder sonst was. Also das eigentlich ist es wirklich ziemlich, ziemlich realistisch. Also sagen wir so, mit den Gangs, die werden schon zum Teil wieder zu so einem Bösewichten oder Überhelden natürlich aufgebaut und so. Und das ist bestimmt alles ein bisschen anders, als es dort wirklich war. Aber ich finde, zwischen den Zeilen kriegt man doch ganz gut mit, vielleicht besser, als man es damals in der Schule sogar gelernt hat. gelernt hat. Also wie das damals halt auch so lief und was dort für Probleme irgendwie auch aufgekommen sind, was du, also weiß ich nicht, auch die Frauen zum Beispiel, die einfach aus Geldmangel dann fast gezwungen sind, in Bordellen zu arbeiten oder so. Und das ist halt, wie halt auch am Anfang in der Geschichte schon gesagt wird, eigentlich dieser amerikanische Traum, also viele dort ankommen aus Europa oder so und dann halt in den Gangs landen oder in den Slums oder so. Das fand ich schon ganz eindrucksvoll gemacht.
Klingt spannend, werde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen. Ist halt, wie gesagt, aber wenn du sagst, der Manga-Aspekt ist vielleicht nicht ganz so im Vordergrund, sondern eher so die Geschichte, dann ist das wahrscheinlich schon eher was für mich. Zeitreisen ist ein Thema des neuen Comics. Also wir befinden uns da zumindest auch teilweise wieder in der Vergangenheit. Aber wer hätte das auch nicht gedacht? Ich habe glücklicherweise ein ziemlich cooles Variant-Cover erwischt von einem Comic Chrononauts von Mark Miller und Jean Murphy. Wobei Jean Murphy natürlich derjenige ist, der das gezeichnet hatte. Ich habe ihn ja letztens erst wieder über den grünen Klee bei diesem The Wake bei Vertigo erschienenen Comic gelobt, den mag ich irgendwie. Also es gibt wenige Zeichner, die man einfach aufgrund ihres Zeichenstils für mich sofort erkennt, wo man sieht, die Charaktere sind halt ganz speziell gezeichnet. Also er arbeitet so ganz viel mit Schraffuren im Gesicht, also alles andere als glatt, aber deswegen umso toller. Und Mark Miller, den hatten wir ja auch erst vor kurzem quasi in einer, wir hatten glaube ich auch bei Hunting Down Comics dieses MPH besprochen. Mhm. Der hat halt so ein Faible für Sci-Fi angehauchte Action und das ist es auch hier wieder. Denn wir erleben im Prinzip zwei Freunde, ja, zwei Wissenschaftler, Kollegen, die aber so ein bisschen, also für mich kommen sie so rüber, als wären es welche, die genügend Kohle haben und dann einfach durch die Welt reisen und so Ausgrabungen machen und Forschungen machen, also so diese Lebemänner vom Feinsten und gleich der Anfang offenbart so die Südtürkei, einer dieser Protagonisten. Ist an einer Ausgrabungsstätte, weil er dort hingerufen worden ist und in einem, ich sage es mal, Tempelkomplex mitten im Berg steht irgendwie einer, ja, da steht nur eine 41, also irgendein Jagdbomber, der da gerade ausgegraben worden ist. Sprich, der steht auch auf solchen tönernen Füßen, also auf so Säulen, dass der da schon eine ganze Weile dort steht und seit, weiß ich nicht, vor Christi dort irgendwie vor sich hingammelt, was im Prinzip ein Beweis dafür ist, dass wahrscheinlich irgendwo wann Zeitreisen stattgefunden hat. Und wie es dann auf der nächsten Seite herauskommt, sind sie wieder in Texas und man merkt, diese beiden Lebemänner, Neureichen, Abenteurer sind halt auch extrem gute Wissenschaftler und arbeiten gerade daran, eine Maschine zu entwickeln, die es ermöglicht, durch die Zeit zu reisen. Und erst schicken sie nur so eine Kamera durch und da haben wir wieder diesen Bezug, da sind sie bei der Schlacht um Gettysburg. Was ziemlich cool ist, ist einfach so dieses Konzept, ich meine, davon träumt jeder irgendwie nochmal zurück in die Vergangenheit zu reisen, so als Spectator, so als Beobachter, um zu gucken, wie lief das ab oder wie grausam war es letztlich wirklich. Und dieses Ereignis, weil das natürlich auch ein Multimillionen-Dollar-Konzern ist, wird auch weltweit live im TV ausgestrahlt und wahrscheinlich wie bei der Mondlandung damals wird alles laufende Programm unterbrochen, überall auf der ganzen Welt. Also man sieht so Japan, China und weiß ich nicht, irgendwelche üblen Spelunken, sieht man eben dieses Ereignis und grafisch, deswegen mag ich Sean Murphy so, der macht so Kleinigkeiten, man hat so dieses Schlachtfeld, der Südstaat, ich denke mal, das ist die Südstaatenflagge, sieht so von der Seite, man sieht so einen kleinen Trommler, ist so auch nur Beobachter und plötzlich guckt eben so dieser kleine Trommler in die Kamera, was dann so Emotionen innerhalb einer Seite nochmal auslöst, die einfach cool eingefangen ist und ziemlich gut gemacht worden ist. Und dieses Experiment am Anfang funktioniert halt prima und die Haut drauf Degen wollen dann natürlich auch persönlich in die Zeitreisen, haben so einen Anzug entwickelt, der die Zeitreise ermöglicht. Diese ganze Apparatur sieht so aus wie hieß damals die Serie mit MacGyver, der durch dieses Tor da gereist ist. Kennst du das wahrscheinlich?
Stargate,
genau. Die Apparatur sieht so ähnlich aus, ist so angelegt. Er geht dann quasi durch dieses Tor und irgendwas läuft mächtig schief. Also man hat dann natürlich Mark Miller typisch nochmal so ein bisschen eine kleine Aufladung. Also er hat dann auch noch so eine verflossene Beziehung, die er aufgrund seiner wissenschaftlichen Arbeit und seiner generellen Verhaltenssachen einfach wahrscheinlich zu kurz kommen lassen hatte. Dann hat der andere hat auch noch eine Affäre. Also sind alles so typische Lebemänner, Haut drauf, die auch bei den Frauen nichts anbrennen lassen. Und einer dieser Freunde, also einer bleibt zurück, sieht man halt, dass da schnell was falsch läuft. Und natürlich Freunde wären nicht Freunde, wenn sie nicht sagen, pass auf, ich habe auch so einen Anzug, ich reise jetzt hinterher. Und er reist quasi durch die Zeit und ist dann irgendwann, ich glaube, hier steht Samarkand im Jahre 1504, taucht dort auf, bekommt unmittelbar einen Pfeil in die Wade geschossen und keine Ahnung, ob da Genghis Khan, ich weiß nicht, ob das die Zeit ist, da angeritten kommt, so eine ganze Horde. Und also dieses Comic ist halt einfach insofern genial, es ist halt so dieses, was man auch bei diesen Actionfilmen manchmal sieht. Also Mark Miller beherrscht das, glaube ich, wie kein Zweiter, so dieses visuelle Konzept, was man aus Serien, aus Fernsehfilmen kennt, in diese Comics zu packen. Da ist so viel Action, so viel Spannung, so viel Sachen, die man halt entdecken will, die einfach spaßig sind oder interessant sind, weiterzugucken. Ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie auf 5, 6 Hefte angelegt
ja,
ist.
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das war eine Kurzserie, das hatte, ich glaube 4, aber das müsste man nochmal nachgucken, weil das hatte mich auf jeden Fall auch interessiert, also auch gerade deswegen. Ich wollte nochmal ganz kurz zu dem filmischen Aspekt noch sagen, dass es natürlich auch bei ihm schon wahrscheinlich auch deswegen relativ häufig geklappt hat, dass die Sachen dann verfilmt wurden. Also das vielleicht bekannteste Beispiel, aber wahrscheinlich, nee, nicht mal unbedingt.
Kick-Ass, ja.
Kick-Ass, genau. Ja, und viele andere auch.
Ja, ich glaube, das wirft man ihm manchmal ja auch vor. Das habe ich ja auch, glaube ich, in einem Podcast erwähnt, dass man ihm vorwirft, er nutzt diese, ich meine, gut, wie kann man ihm das vorwerfen? Er nutzt diese Comics halt als Pitch für, ja, hier, da könnte man prima einen Film draus machen. Und genauso lesen sich diese Comics auch. Aber gerade wenn, wie gesagt, so Zeichner wie John Murphy dabei sind, ich glaube, würde ich dieses Comic zumindest erst einmal jeden Film vorziehen, weil es einfach optisch auch toll umgesetzt ist, also ausdrucksstark. Dann ist es dazu noch in dem Fall wunderschön. Schön koloriert, das ist alles so ein bisschen gedeckter, ein bisschen flacher. Eben wie bei The Wake von Matt Hollingsworth koloriert. Ich glaube, John Murphy und Hollingsworth, die arbeiten relativ oft zusammen, also beide als Team und ergänzen sich insofern halt prima. Also dann geht das Artwork nicht unter und es glänzt auch nicht zu sehr und es ist einfach so eine ziemlich dichte, komplette Geschichte. Kann ich wärmstens empfehlen, macht wirklich Spaß, die zu lesen, ist halt dieses typische ja, Action-Ding und mich hat dieses Cover angesprochen, auf dem halt analog von Back to the Future mit Marty McFly und dem Doc Brown, sie so quasi an der Seite, man erkennt nicht, dass das so ein Delirium ist, aber es wirkt so ein bisschen, stehen diese beiden Wissenschaftler relativ seltsam da mit dem Säbel und so. Auch dieser Schriftzug Chrononauts ist dann eben Back to the Future mäßig adaptiert worden. Also
ein ja, sehr das ist saugeil,
saugeiles das Cover. Also bis jetzt ist das, glaube ich, das, was dann wahrscheinlich hinten raus bei mir auch gewinnen wird. Also ganz, ganz tolle Geschichte, die mich wirklich von Anfang an überzeugt hat und der man die Spritzigkeit wirklich anmerkt. Also das ist eine Sache, die ich auf alle Fälle noch im Auge behalten werde und weiterlesen werde, gerade weil es eben dann auch so durch die Zeit geht und die verschiedenen Schauplätze aufgegriffen werden und John Murphy das so toll umsetzt. Hast du eigentlich, bevor ich dann vielleicht zum nächsten Comic komme, hast du eigentlich so Zeichner, die du aufgrund, oder Comics und die du aufgrund der Zeichner verfolgst, wo du sagst, da möchte ich ganz gerne, da ist es handlungsmäßig gar nicht so wichtig, aber die eigentliche grafische Umsetzung ist immer toll?
Ja, also es waren damals noch viel mehr als jetzt. Damals habe ich wirklich einfach wirklich beim Comicladen, da bin ich einfach nur durchgegangen und habe geguckt, was gefällt mir von Zeichnung und habe das gekauft. Da bin ich aber halt so oft auf die Fresse geflogen, weil das halt ja gerade im, also im amerikanischen Raum mag das öfter gut gehen, aber gerade im deutsch- oder europäischen Raum ist es dann halt ganz oft so, dass die Zeichner dann auch die Geschichte machen und dass das dann nicht unbedingt immer bedeutet, also die wollen dann, sind dann oft auch einfach eher Zeichner als Autoren, muss man dann ganz klar sagen, und die schreiben sich die Geschichten dann halt auch wirklich so, dass sie schöne Zeichnungen machen können und nicht, dass es eine schöne Geschichte wird. Insofern waren da oft wirklich Sachen, wo ich mich dann im Nachhinein geärgert habe und jetzt sind es halt wirklich viel weniger geworden. Jetzt gucke ich erst immer, was ist halt von der Geschichte gut, so ein bisschen. Und also aber ein Beispiel, ganz klar, ist ja zum Beispiel dieses Rocket Raccoon. Also das hat mich vor allem interessiert, weil das...
Also es ging ja darum, dass du, wenn du die, also Scott Young zum Beispiel, den kennst, du kaufst dann öfter mal von ihm einen Comic, weil er eben der Zeichner an diesem Buch ist. So war das eher gemeint. Und bei mir ist es halt jetzt zum Beispiel John Murphy, also das finde ich einfach interessant, dann zu gucken, wie er die und die Geschichte halt umgesetzt hat. So war er die Frage aufgebaut.
Ja, nee, aber das habe ich schon so verstanden. Aber wie gesagt, lieber nicht mehr so häufig, weil oft dann die Geschichten mir nicht so gut gefallen, nur die Zeichnung gut sind. Aber jetzt zum Beispiel bei Rocket Raccoon war es halt mal wieder so.
Okay.
Aber eher seltener als früher, ja.
Dann machen wir einfach gleich mal weiter, weil das ist ähnlich in diesem Genre, also ist auch zeitreich.
Kann ich ganz kurz noch was fragen dazu? Du hast jetzt gesagt, es kommt zu Problemen. Wahrscheinlich willst du auch noch nicht so viel verraten, aber ist es dann auch wieder so eins von diesen typischen Problemen, du darfst in der Vergangenheit oder so nichts falsch machen, weil sonst gibt es sich nicht mehr in der Zukunft oder werden da auch wieder diese Probleme dann...
Nee, so viel kann man ja verraten. Also die Zeitreise per se geht irgendwie in die Hose. Also irgendwas passiert, man erfährt auch noch nicht so richtig was, nur dass es eben nicht so gelungen ist, wie es gelungen ist. Und sie haben auch noch nichts verändert in der Zeit, zumindest nichts, was irgendwie jetzt in dem Comic in Band 1, also im Heft 1 dargestellt wird, sondern die merken halt nur aufgrund der Vitalsignale, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und dann geht er quasi hinterher und will seinen besten Freund eben aus dieser Bredouille holen und kriegt dabei aber selbst, wie gesagt, diesen Pfeil ins Bein und es ist mittendrin in irgendeiner Schlacht. Und ich weiß gar nicht, ob, also man sieht ihn dann am Ende, glaube ich, auch gar nicht mit seinem Freund zusammen, ob die dann letztlich in der gleichen Zeit landen oder ob das dann noch ein Problem ist oder eine Aufgabe ist, quasi die beide in die gleiche Zeit zusammenzubringen. Also das ist noch offen, aber es ist eher so dieses einfach, Mist, es ist was passiert. Ne? Houston, wir haben ein Problem.
Okay. Ja, klingt auf jeden Fall auch cool.
Dann, ich hatte es gerade gesagt, kommen wir zum nächsten, Invisible Republic. Und da muss ich sagen, das ist wieder so ein, wie das andere Comic war, auch bei Image erschienen. Ich gucke bei Image immer relativ häufig durch, was so eine Neuerscheinung ist. Und hier hat mich eher so dieses Cover erstmal angesprochen, denn man sieht einen, ja, wie soll man sagen, also ein Mann und eine Frau, die so etwas links des Covers stehen, dann in der Mitte ist ein Planet, das ist so eine, also das Cover an sich macht insofern kein Gesamtbild im Sinne von, das ist in sich schlüssig, sondern es ist eher so eine Collage verschiedener Elemente, die in diesem Comic nachher vorkommen, also in der Mitte so ein Planet und dann Raumschiffe, die wird er darauf zu oder darauf davon weggehen und er ist, steht so wartend in einem Bach aus Blut und man weiß, dass der am Meer ist und so und also sehr, sehr cool gezeichnet und das eigentlich Interessante, das mir aber erst hinterher so ein bisschen aufgefallen ist, Autor ist Gabriel Hartman und Corinna Becko, beides, also es sind ein Ehepaar, also die sind verheiratet, haben zwar ihren unterschiedlichen Nachnamen, aber beide gehören zusammen und Gabriel Hartman ist auch derjenige, der das Artwork gemacht hat und das Ehepaar, also das kreative Team hat quasi die Geschichte dazu geschrieben und Gabriel Hartman kennt man wahrscheinlich aus ganz, ganz vielen Geschichten. Also mir persönlich kam er als erstes auch so vom Zeichenstil von Planet of the Apes in den Fokus. Habe ich ganz viel gelesen, weil ich war gar nicht so ein großer Freund von Planet of the Apes. Aber als sie damals rauskamen, hatte ich mir die dann geholt, diese ganzen Trade Paperbacks und dachte mir, gucke ich mal, was er so drauf hat. Und es muss sagen, es fängt eher so ein bisschen zurückhaltend langsam an. Also im Jahr 2843 sieht man so einen Journalisten, der durch die Stadt läuft und die Leute interviewt und einfach nur wissen will, was die Leute denken dazu, dass, oder als sie das zum ersten Mal rausgefunden haben, dass ein bestimmtes Regime beendet worden ist. Also irgendwo muss da so ein Umbruch gewesen sein und er möchte einfach nur ein bisschen erfahren, hier, was haben sie denn damals gedacht und keiner will mit ihm reden. Also das wirkt auch so, wie alle sind noch ein bisschen eingeschüchtert und alle haben da irgendwie da keinen Kommentar und dann trifft er irgendwie, ich sage immer so ein Penner an der Straße, der sich grillt und aber halt zum Feuer oder Befeuern des Grills so alte Seiten nimmt und die sieht dieser Journalist und krallt die sich gleich, weil er merkt, das ist ein Tagebuch von einer gewissen Person und den Namen kennt er und gibt dem halt ein bisschen Geld, flieht und dann fängt er an zu lesen und man merkt plötzlich, dass innerhalb dieser Seiten, dieses Tagebuches eine Geschichte erzählt wird. Ich weiß gar nicht, ob die zeitlich nochmal eingeordnet wird, aber wie es im Ende scheint, ist das Geschwisterpaar, ich bin mir gar nicht mehr sicher, jedenfalls haben die irgendeine Beziehung miteinander und der Mann, das sind diese beiden, die auf dem Cover auch zu sehen sind, ist wohl später der, ich sage jetzt mal, Diktator dieses Planeten und da wird so ein bisschen beschrieben, was sie gemacht haben, bevor sie eben noch nicht so Diktator waren und man merkt aber das schnell, dass das in dieser Zeit auch nicht alles so okay ist, denn die sind am Strand fischen und dann kommt plötzlich so ein Army-Trupp an, beziehungsweise, die sehen eher so ein bisschen Weltraumpassagiere aus, also so Weltraumastronauten, so ein bisschen anders angezogen, haben trotzdem Waffen, fragen eigentlich ganz nett am Anfang, aber man merkt schon, dass das so, ich würde mal vorschlagen, oder denken, dass das wie früher, wenn die SS ankam und erst, sagen wir mal, die jüdische Mitbevölkerung so ganz nett befragt hat, weißt du, so diese unterschwellige Drohung, die da immer mitschwingt, also nur als bestes Beispiel. Ja. Und genauso ist es hier, also man merkt schnell, dass dann das umschwingt und unser, dieser scheinbar harmlose Typ, der da am Strand ist, ein bisschen verwahrlost, verlottert, plötzlich dann auch sich seiner Haut ganz schön erwehrt. Und dann merkt man, dass eben diese Geschichte erzählt wird und dass es da also ein Disput gibt zwischen diesen, wie sich das entwickelt und ja, und man merkt so, das sind wahrscheinlich so die Anfänge einer Revolution, eines Aufstandes oder irgend sowas. Und der Journalist liest das und ist da so mittendrin und diese ganz am Ende, also das ist dann quasi so diese Offenbarung am Ende, merkt man halt, dass das, was diese Geschichte erzählt wird, eben dieser, ich glaube, der heißt Arthur McBride, dass der eben derjenige ist, der dann damals irgendwie dieser Held, auch so ein bisschen gezeichnet wie, weiß nicht, zu Ostzeiten, wenn Lenin irgendwo an der Wand war oder Brezhnev oder Gorbatschow oder wer auch immer, die hatten ja immer so ein seitliches Profilbild, Blick zum Himmel und ja, so angehaucht. Ist das, ja, so in der Richtung. Und genauso ist das hier und es ist verdammt cool gemacht. Am Anfang dachte ich das gar nicht so, weil es ist, entwickelt sich so ganz langsam. Auch der Zeichenstil ist super. Hat so ein, bei den Charakteren manchmal so ein bisschen, naja, so ein bisschen hyperrealistisch. Also manches sieht aus wie fast, als hätte man ein Foto genommen, also ganz, ganz wenige. Aber man merkt schon, dass es alles trotzdem per Hand gezeichnet ist. Gedeckte Farben wieder, alles sehr angenehm koloriert, eher so ein bisschen trist, ein bisschen trüb, passt also zu dieser Atmosphäre perfekt und auch dann auf diesem, in der fernen Zukunft, auf diesem Planeten, alles eher so in Brauntönen, Grüntönen gehalten, also ein wirklich tolles Artwork, was, wenn man eben Planet of the Apes kennt, also auch wirklich dann eben als dieses von Gabriel Hartman erkennt, dann diese ganze Geschichte, die sich so langsam aufbaut von einem Abenteuer, ich sage jetzt mal am Strand von zwei, ich sage mal, die könnten auch prima entflohene Häftlinge aus irgendeinem Knast gewesen sein, aber das entspinnt sich so langsam und plötzlich ist man in so einer Verschwörungsgeschichte drin oder in einer Geschichte, wo eben so ein Diktator plötzlich da eine ganz andere Seite bekommt. Also toll gelöst. Am Ende als Bonusteil so in diesem Heftchen noch so ein bisschen so ein kleiner Dialog zwischen den Eheleuten und dann so ein bisschen Skizzenmaterial, so ein Skript, also dann vom Scribbling zum Geinkten, zum Getuschten. Also super gemacht. Tolle erste Auftragsheft und hier ist es, glaube ich, auch so, hatte ich das gelesen, ich glaube, das war ongoing. Also eine Geschichte, die mir persönlich ziemlich gut gefällt, von der ich es gar nicht so erwartet hätte, sagen wir mal so.
Mhm. Bin aber ich trotzdem auch, hast du es gekauft.
Ja, ja, wegen dem Cover. Also ich fand das Cover halt irgendwie toll. Da hatte, glaube ich, immer mal irgendwo Leute gehört, die darüber gesprochen hatten, aber jetzt gar nicht so speziell zum Inhalt. Ich wusste wirklich in dem Fall, dachte mir, Zeitreise irgendwie passt schon irgendwie, aber Zeitreise ist es ja in dem Fall nicht so, außer halt, dass die halt durch diese Tagebuchaufzeichnung in der Zeit zurückreisen. Ist eher so eine Dystopie. Also quasi so ein Szenario, so ein sehr bedrückendes, was könnte in der Zukunft passieren, also wie könnte der Planet oder der entsprechende Planet da bevölkert sein. Also gute Sache, gefällt mir schon ziemlich gut. Und cool. Kostet, glaube ich, auch nur 3,40 Euro. Also das ist ja auch mal dann ein guter Aspekt zu sagen, man greift mal zu.
Ist ein Argument. Sag nochmal ganz kurz, welcher Planet ist das dann?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt geschickt um Schiff, weil ich nicht genau wusste. Okay. Du fragst also natürlich nochmal, aber ja, ich kann
Entschuldigung.
Nee, ach Quatsch. Also Avalon im Gleese-System. Also nicht die Erde aber irgendein Bevölkerter. Das sind natürlich, Menschen auch darauf zu sehen, aber man kennt das nicht. Also irgendein fiktiver Planet irgendwo in der fernen Zukunft.
Okay, cool. Lustig. Vielleicht hole ich mir das auch mal.
Ja, also ich mag das Artwork. Also ich weiß nicht, ob du Gabriel Hartman an sich kennst. Das ist einer der einen sehr, düsteren Stil hat, also einen sehr ausgeprägten Zeichenstil. Man erkennt ihn halt auch problemlos wieder, ohne dass es jetzt, es gibt ja auch so Künstler, die immer gleich zeichnen, durch jedes Comic hinweg. Da könnte das hier eine Kindergeschichte sein, da könnte das hier Mord und Totschlag sein. Das sieht alles irgendwie ähnlich aus. Das stört mich ja meistens. Hier ist es eher so, es ist wirklich ein sehr eigener Stil. Sehr markant. Könnte dir auch als Künstler wahrscheinlich ganz gut gefallen, weil ich denke mal, sieht auch aus wie viel Handarbeit.
So wie auf dem Cover, ja?
Mhm, genau. Fast, also noch besser sogar im Buch. Noch besser im Buch sogar.
Ja, das ist immer schön, wenn es mal im Buch schöner aussieht oder besser aussieht als auf dem Cover. Das ist ja meistens eher umgekehrt, dass das Cover besonders toll ist und dann drinnen auf einmal jemand anders zeichnet oder so. Das stört mich auch immer ziemlich häufig, ja.
Genau.
Willst du gleich noch eins machen oder soll ich mal mein nächstes vorstellen?
Mach du dein nächstes erstmal noch, dann mache ich mein letztes.
Okay, weil das ist ja schon das letzte, was ich diesmal dabei habe. Aber es ist, das ist auf jeden Fall mal eins, wo ich auch mal sagen muss, das hat mich auch sehr überrascht. Da habe ich auch mir was ganz anderes drunter vorgestellt.
Darf ich dich ganz kurz vorher befragen? War das mal Teil des Gratis-Comic-Tages vom letzten Jahr oder so? Oder täusche ich mich da jetzt? Also ich habe nur das Cover gesehen und das kam mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, aber ich konnte es nicht richtig zuordnen.
Ja, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt selber nicht.
Was ist denn das hier für ein Arbeiten? Das muss man doch vorbereiten. Ja,
ich kann gleich immer nachgucken.
Oder Klatsch, du guckst nochmal nach. Ich gucke nebenbei
mal. Genau, und zwar, eigentlich bin ich darauf gekommen, weil ich auch mal wieder eine von den Signierstunden, ich glaube in Erlangen war das, da war die Marine Blondin, eine Französin, die war halt auch dort. Und wie gesagt, ich gucke mir dann eigentlich immer ganz gerne an, was die Leute, die man kennengelernt hat, so machen. Und das ist halt ihre Graphic Novel, eine nautische Fabel. Man sieht auf dem Cover eine Frau mit wahnsinnig langen Beinen in ihrem Schwimmanzug, die
Da hatte ich das Buch schon.
Ja, nee, es ist schon sehr abstrakt, sehr Graphic-Novel-mäßig gezeichnet, sehr so ruppig. Die taucht halt irgendwie runter, sieht aus wie ein Schwimmbad, bloß irgendwie viel, viel tiefer, so ein bisschen verschachtelt. Aber ansonsten diese typischen Schwimmbadkacheln mit diesen Lampen, wie man es halt kennt. Und ja, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse. Und es fängt auch ein bisschen bisschen anders an als der Rest, weil eigentlich spielt das ganze komplette, die komplette Graphic Novel in einem Schwimmbad in Nautiland oder Nautiland. Es beginnt allerdings auf einem Tierfriedhof. Und zwar ist da so ein kleines Mädchen, was ihrem verstorbenen Kaninchen so eine Möhre nebens Grab legt. Und sie kriegt dann so mit, andere unterhalten sich auf dem Friedhof, naja, hier kommt ja jetzt bald ein Schwimmbad hin. Und dann sieht man nur dieses traurige Mädchen, was nicht verstehen kann, dass so ein Tierfriedhof nicht so wichtig sein kann wie ein Schwimmbad. Also sie ärgert sich darüber. Und hier, wenn man jetzt so ein bisschen genauer überlegt im Nachhinein, kriegt man hier schon mit, es basiert halt auf so ganz vielen Fantasy, Horror und ja, auf so ein Klischees irgendwie. Und zwar wird dieses Nautiland dann auf diesen Tierfriedhof errichtet. Ist ja so ähnlich wie so ein, weiß ich nicht, so ein Stephen King-Ding oder so. Dieses typische auf dem Indianerfriedhof wird ein Haus oder eine Villa oder so errichtet und dann spukt es da drin oder so ähnlich. Ne? Und hier ist es halt, auf einmal geht es halt in dieses Schwimmbad und man kriegt davon erstmal gar nichts mit. Es ist so ein ganz typisches, man verfolgt so einen Bademeister, wie er da durch die, also da gibt es wahnsinnige Riesenwasserrutschen, ist halt wirklich so ein Fun-Bad, so ein Riesenfreizeitbad. Und man sieht da die ganzen Leute, wie sie sich amüsieren, wie sie Wasserrutschen, wie sie, also diese verschiedenen Becken erkennt man auch sofort. Da gibt es dann diese Becken, wo man, wo warmes Wasser drin ist, wo irgendwie, wo es sprudelt und so. Man sieht die Leute, die ohne die Arme zu bewegen, schwimmen, glaube ich, um schöne, stramme Beine zu bekommen. Halt diese, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber sowas ein bisschen wie Aquagymnastik. Kennst du das zufällig?
So Aquagymnastik, da steckt man ja, aber du hast ich kenne das nur mit diesem Arm, dass du halt eine Tauchflossen hast und dann quasi ja nur mit dem Oberkörper diese Wellenbewegung machst, wie so ein Delfin.
Ja, aber vielleicht hast du das auch mal gesehen. Es gibt solche, die haben dann so eine Schaumstoffstange, klemmen die sich zwischen die Arme und schwimmen dann halt komplett mit den Beinen oder strampeln so rum. Naja, jedenfalls solche Leute sieht man. Man sieht irgendwie das Wellenbad, man sieht so eine Art Wasserfall. Also echt ein tolles Schwimmbad. Und das war auch immer noch so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, da toll hier. Jetzt beschreiben die hier das Leben in so einem Schwimmbad. Und dann fängt es an, so ein bisschen komisch zu werden. Und zwar versammeln sich alle um so eine Art Brunnen. Und so ein riesiger, muskulöser Typ will da abtauchen, um an einen Schlüssel zu kommen, der irgendwie vermisst oder gesucht wird. Also da gibt es so die Legende, dass das wahnsinnig tief ist und dort so ein Schlüssel versteckt ist. Und von dieser Aktion, dass der Typ da runtergetaucht ist, berichtet dann so ein kleiner Junge den drei Nymphetten, nennen die sich. Das sind so eine drei Ladies, ältere, die nicht aus diesen aus diesem Jacuzzi, aus diesem Blubberbad rauszukriegen sind, die dort so ein bisschen wie so eine, also da sind schon wieder diese Verweise auf diese Fantasy-Sachen oder so, so ein bisschen so eine, die drei allwissenden alten, so, ja, Hexen will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie so eine, weißt du, wie so ein, also es ist ein bisschen wie aus so einem Fantasy-Film. Und der Junge kommt da halt hin und die sind halt nur interessiert an dem Wissen von anderen Leuten, also an neuen, spannenden Geschichten. Und der will das dann halt so ein bisschen erzählen, aber für die ist es dann irgendwie uninteressant, weil der Typ das nicht geschafft hat, da ranzukommen. Und die klagen halt darüber, dass es gar keine neuen so Geschichten hier gibt. Und da werden nach und nach werden halt diese verschiedenen Gruppen irgendwie dargestellt. Da gibt es dann zum Beispiel die Wasserballspieler, da gibt es dann den Riesenfan von Wasserball und so, der dann probiert, die anderen immer dafür zu begeistern. Und das ist halt immer noch alles so ein bisschen seltsam. Und ja, auf einmal taucht halt dort so eine Oma auf mit einer Möhre in der Hand, die da durchrennt so. Und der eine Bademeister probiert die halt zu bekommen, weil der immer die Möhren in diese ins Becken reinschmeißt. Und die Oma ist aber total agil und entkommt dem auch immer. Und also jedenfalls, hier wird ein Rätsel nach dem nächsten, wird einem aufgetischt. Und auf einmal beginnt aber alles so ein bisschen komisch zu werden. Also ein Junge beim Schwimmen, der traut sich nicht so richtig rein, weil der Bademeister nicht da ist, springt dann aber trotzdem, also der Bademeister ist ja gerade dabei, die Oma zu jagen, weil er die endlich mal bekommen will. Der Junge springt jedenfalls ins Wasser ohne Bademeister. Und da sind aber riesige Wellen, weil da halt so viele am Schwimmen gerade sind, also so Leistungsschwimmer. Und er droht halt zu ertrinken. trinken und geht unter und auf einmal kommen so ganz viele geisterartige Wesen. Wenn man dann so ein bisschen überlegt, ach, das ist ja auf dem Friedhof errichtet von Tieren, dann erkennt man da drin dann auch auf einmal auch so Hunde und halt auch Kaninchen und halt andere Haustiere. Und so ein schwarzer Schatten rettet ihn dann auf einmal. Und so beginnt halt so ein bisschen dieser Fantasy-Aspekt immer stärker zu werden. Also dann beobachten wir als nächstes die so eine Wasserballett-Tänzerin und die eine ist da total angenervt von und probiert dann diesen ganzen, also es ist halt, man muss sich Nautiland als so ein kleinen, wie so ein kleines eigenes Ökosystem vorstellen. Also diese Frau beginnt dann aber auf einmal das zu hinterfragen und man sieht dann auch, und da wird es dann halt immer seltsamer, es wird dann Nacht und die Leute legen sich dann alle auch einfach dort irgendwo schlafen im Schwimmbad. Also es ist, man muss sich das wirklich riesengroß vorstellen mit so einem eigenen urwaldartigen Bereich auch. Und genau, dann geht es halt weiter, diese Leute, die ohne Arme schwimmen, also mit dieser, das muss total seltsam alles klingen für dich, aber jedenfalls diese Leute, die ohne die Arme schwimmen, sondern mit diesen Schaumstoffstangen, die fangen auf einmal an, sich so zu versammeln irgendwie. Der eine schwimmt irgendwie vor, hat irgendwas hat er vor und auf einmal die anderen verfolgen ihn alle so Lemming-artig, aber auch wieder so ein bisschen wie in so einer Fantasy-Geschichte, wie jemand, der halt schon mehr weiß und so Leute um sich schart, also auch so ein bisschen wie so Jünger oder so. Und die eine vom Wasserballett geht dann halt zu den Nymphetten und stellt halt zum ersten Mal eigentlich die Frage, ja, sag mal, ihr wisst doch alles. Ja, ja, wir wissen alles. Und sie fängt halt so ein bisschen an, sich ein bisschen einzuschleimen und stellt dann aber die Frage, wie kommt man hier eigentlich raus? Und die gucken sich so an, als wenn sie noch nie darüber nachgedacht haben. Und das ist halt auch das, was einem als Leser so ein bisschen durch den Kopf die ganze Zeit geht. Ja, die leben dort, aber was, also irgendwie haben die nicht mal Bock oder müssen die nicht mal was anderes machen. Und die tun dann aber so, als wenn sie das wissen. Und die andere Frau soll denen dann den Gefallen tun, weil sie ja auch so eine tolle Schwimmerin ist und diesen geheimnisvollen Schlüssel halt bekommen. Genau, jetzt dann passiert auch irgendwie was sehr Unvorhergesehenes, aber darauf will ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Also das Abenteuer beginnt an dieser Stelle erst so richtig. Was ich halt wirklich total cool fand, dass man halt hier eigentlich eine Art Fantasy-Geschichte hat, die aber in einem total außergewöhnlichen Setting spielt und trotzdem wunderbar funktioniert. Also du siehst in jeder von diesen Figuren, sieht man halt so irgendwie so ein Pendant in irgendeinem Fantasy-Film oder so, was halt in gewisser Hinsicht natürlich Klischees sind, aber durch dieses frische Szenario hier halt total anders wirkt. Also auch zum Beispiel dieser verlorene Schlüssel. Also man hat ja diese Schlüssel immer um den Arm normalerweise und irgendjemand hat den wahrscheinlich mal verloren und es ist dann wie so eine Legende, wie so das, weiß ich nicht, das Schwert von Excalibur oder irgend so ein verschollener Schatz oder so. Dann gibt es diese allwissenden Frauen, diese Nymphetten, dann gibt es irgendwie diese seltsamen, nichtssagenden, Lemming-artigen, diesen Trupp und ja, und noch viele, viele andere seltsame Gestalten, die dann alle auch noch ihre Rolle spielen sollen nachher in diesem großen Abenteuer. Dieser seltsame Schatten, der dort den Jungen gerettet hat, die Geisterfiguren der Tiere, dann gibt es auch noch Pflanzen, die auf einmal so ein Eigenleben entwickeln. Ja, und man fragt sich halt die ganze Zeit, ja, kommen die da mal raus aus diesem Schwimmbad oder was passiert dort, wenn sie den Schlüssel finden? Ich weiß nicht, klingt das einigermaßen so verständlich oder auch interessant für dich? Oder?
Ich meine, ich muss ja sagen, der spannendste Teil war bis dahin, da hättest du wahrscheinlich schon aufhören können, da hätte ich es wahrscheinlich schon gekauft, Schwimmbad auf Friedhof und irgendwie springt da quasi, ich sage es mal sinngemäß, der Funke über. Das hat natürlich etwas. Ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt auch noch nicht ganz im Klaren, in welche Richtung das geht. Also was so diese Prämisse des Buches ist, einfach so zu gucken, wie diese Leute, die durch, sagen wir mal, diesen uralten Friedhof beeinflusst sind, nachher leben. Oder was ist so die Haupthandlung dann letztlich?
Das sind eigentlich so ein paar Geheimnisse, die sich nach und nach lüften. Also das
alles Hauptding so ist Leben halt im Schwimmbad, also schon dieses Schwimmbad und der Friedhof ist schon der Fokus, um das sich alles dreht.
Eigentlich sogar nur das Schwimmbad. Also der Friedhof ist wirklich nur in den ersten drei Seiten oder vier Seiten abgehandelt. Danach geht es wirklich nur um den Friedhof und ich finde es einfach so originell, weil man halt am Anfang liest man einfach nur das Buch und denkt sich so, okay, ganz gut beobachtet, wie das in so einem Schwimmbad abgeht. Also da gibt es halt, kennst du ja sicher auch so, dass du kommst halt in diesen Whirlpool-Bereich teilweise halt nicht rein, weil da halt welche dann wirklich stundenlang drin sich verschrumpeln lassen. Da irgendwie. Und dann gibt es diese Schwimmer, die keine Rücksicht nehmen auf andere, die da ihre Bahnen schwimmen und dann gibt es halt irgendwelche Kinder mit kleinen, weiß ich nicht, mit ihren so Aufblasspielzeug oder so und halt irgendwie diese Bademeister, wie die so drauf sind und so, nicht rennen im Schwimmbad oder irgendwie so eine Sachen oder die älteren Damen, die halt dann irgendwie vielleicht Aquagymnastik machen oder so. Und das sind halt lauter so eine Sachen, die man kennt, die aber irgendwie so ganz originell auf einmal in eine völlig andere Richtung dann abzielen irgendwie. Ja, ich kann jetzt leider auch nicht zu viel verraten.
Nee, sollst du ja auch nicht. Das Einzige, was ich noch nicht fragen würde, erstens habe ich nachgeguckt, es war nicht Teil des Gratis-Comic-Tages, zumindest habe ich es nicht entsprechend gefunden. Mir kam bloß dieses Ausgangsbild so irgendwie bekannt vor. Vielleicht hat auch einer ein Hörer eine Idee, wovon ich rede. Denn es ging in dem Fall, was ich glaube ich meine, war das auch so ein Schwimmbad, das dann aber auch von, ich sag es mal, der NASA genutzt worden ist, was so ein Übungstauchbecken ist, was so extrem tief ist, wo die halt tauchen. So sieht das halt auf dem Bild aus. Was ich gesehen habe, ich habe das mal geguckt, so wie die Bilder aussehen, also das Artwork technisch.
Sehr seltsam.
Genau, ist so ein bisschen eher schon fast cartoonisch, also so Knuddelfiguren, das habe ich auch fast übertrieben, aber so ein bisschen, ist das jetzt blöd, ungelenke Wurstfiguren.
Ja, kann man total so sagen, aber es ist, also das Witzige ist, wenn man das halt am Anfang sieht, wenn man so reinblättert, fand ich das auch halt, naja, es ist halt, man kann auch sagen, so Graphic Novel mäßig, also zum Teil halt einfach, die Zeichnung ist nicht so wichtig oder wie auch, also da ist schon eine ziemliche Dynamik drin, auch tolle Kameraperspektiven und so, aber es ist genau wie du sagst, manchmal ist halt ein Bein so lang und dreht sich dreimal um die Ecke oder so, also so ein bisschen, ja, unbeholfen ist jetzt vielleicht auch fies, weil also die, was ich einfach nur sagen will, wenn man das dann liest, kann man sich dadurch aber auch diese Charaktere vielleicht besser vorstellen, als wenn die besser ausformuliert werden. Also es ist, hat dadurch wirklich auch was total Fantastisches und ja, wie soll ich sagen, es ist einfach, also nachher gefallen einem auch die Zeichnungen oder sie passen einfach irgendwie zu dieser Geschichte.
Nee, es gibt ja auch andere Bücher, wo das so ist, es war ja auch nicht negativ. Ich habe ja auch das Buch nicht gelesen, ich habe das Artwork wirklich nicht live gesehen. Wie groß ist das dann? Ist das so ein Albumformat oder eher so ein Heftformat, also vom Umfang her?
Es ist eigentlich ziemlich genau A5, ein bisschen größer als A5, hat aber echt viele Seiten, also
ja, ich hab mal
142 sehe ich gerade, 142 Seiten, ja, ist halt auch eine abgeschlossene, in sich stimmige Geschichte. Schön mit so einem Hardcover, dadurch natürlich auch teurer. Kostet
ja, 18 aber auch nicht Euro, so teuer. Ja, 17,99 Euro ist auch noch vollkommen okay.
Also hat mir wirklich toll gefallen. Ist vielleicht auch wieder tendenziell sowas, was man Leuten schenken könnte, die normalerweise nicht Comics lesen, weil das einfach so eine, ja, so ein bisschen, ja, originell halt, nicht Superhelden, nicht, also, ja, nicht Horror, also einfach ein Comic, was jedem so gefallen könnte, so tendenziell.
Was ich echt spannend oder interessant finde, ich habe dann ja so durchgeguckt, bei Amazon kann man ja mal reingucken, quasi, was so in dem Buch dann so schon vorgeht, also Look Inside, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Was bei diesem Artwork jetzt, wie gesagt, ich wäre jetzt ad hoc kein Fan, sage ich, oh ja, cool, das ist jetzt aufgrund des Artworks, wollte ich mir unbedingt kaufen. Aber wenn man sich das anguckt und gar nicht so auf den Text achtet, sie hat irgendwie drauf, das so zu zeichnen, dass das Bild an sich schon die Geschichte erzählt. Also natürlich nicht so, wie es der Text nachher macht, aber auf eine ganz andere Weise. Auch wenn die Figuren vielleicht ein bisschen ungelenk aussehen, schaut man die sich nur an, dann sieht man das, es gibt ein Problem und dann der Bademeister guckt halt grimmig und sagt, warum muss ich mich drum kümmern oder warum hast du mich geärgert? Das kommt natürlich dann darauf an, was im Text steht, aber die sprechen schon ziemlich eine Sprache für sich und deswegen hast du wahrscheinlich auch das Gefühl nachher, dass es halt auch passt, so in sich stimmig ist, was dann gezeichnet wird.
Das hast du ganz gut erklärt, weil es gibt auch wirklich Passagen, wo seitenlang gar kein Text ist oder so, ne? Wo dann einfach wirklich die Bilder dann die Geschichte erklären oder so, oder man einfach dort, sage ich mal, auch Atmosphäre oder so einsaugt. Vielleicht noch erwähnenswert, es war ja auch, also mindestens nominiert, vielleicht hat es auch Preise bekommen auf verschiedenen Comic-Festivals, also das ist schon ein cooles Ding eigentlich.
Genau. Dann kommen wir doch zum nächsten wieder so, ne? Auch wenn der Friedhof keine Rolle gespielt hat, ich werde auf dem rumreiten jetzt. Bei mir ist es nämlich Reanimator, diesmal nicht Image, sondern Dynamite, wobei ich auch sagen muss, war wieder so ein typischer Fall, mir hat das Cover gut gefallen, beziehungsweise hatte mir eigentlich das Variant-Cover ganz gut gefallen von Francesco Francavilla, den ich als Zeichner wirklich unheimlich gerne mag. Wieder einer der Zeichner, wo ich sage, wenn der was macht, gucke ich mal rein. Irgendwie gab es das Cover nicht oder es war gleich um Längen teurer, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dann nur die normale 1er Nummer, ist aber vollkommen okay. Und hier merkt man mal einen Unterschied auch zwischen den Verlagen. Das finde ich besonders spannend nachher, also was die Geschichte angeht. Auf dem Cover, so viel vorweg, Reanimator ist halt ein, ja, ich sage es mal, auch der Typ sieht aus wie so ein KZ-Arzt eigentlich. Also hat einen weißen Kittel an, hat eine strenge, glatte Frisur, hat eine leuchtende Spritze in der Hand, hat Tentakel um ihn rum und irgendein Arm.
Könnte schon wieder Cthulhu sein irgendwie.
Ja, ja, ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen angehaucht. Es gibt zumindest eine Monsterwelt und ich wusste auch nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Wenn man so diesen Anfang liest, geht es eben um diesen brillanten Wissenschaftler Dr. West, der aber anscheinend schon länger auf der Erde ist. Also es muss schon mehr geben. Das hier ist wieder so ein Mini-Run, der nachher in 4 Heften abgeschlossen ist, was ich persönlich schon wieder ganz gut finde. Die Eröffnungssequenz gar nicht sich so um diesen Dr. West dreht, sondern um eine andere, ich weiß gar nicht, wie die heißt, also eine Dame, die im Labor arbeitet, sich aber irgendwie so leicht gelangweilt fühlt und plötzlich anfängt, irgendwelche, ich sage es mal, Medikamente beziehungsweise Substanzen aus dem Labor an irgendwelche Kriminelle zu verkaufen, ihr das aber auch schon wieder so unaufregend ist und quasi sie noch einen letzten Deal machen will, ist aber irgendwie insofern verpatzt, als dass die Verbrecher mitbekommen, dass das eben dieser letzte Deal ist und sie sagen, naja, wenn das der letzte Deal ist, dann braucht man dich auch nicht mehr, dann können wir auch die Sachen dir so abnehmen und dann fangen diese an, eben sie zu verprügeln. Sie ist aber auch so, ich sag mal, Karate, Kung Fu, tralala, kann sie halt ganz gut und versucht sich dessen zu erwehren und dann zieht er halt die Knarre und man merkt halt so dieser innere Monolog, wo sie meint, ach, ich bin gelangweilt, endet darin, dass es, oh, es könnte jetzt ein bisschen in die Hose gehen. Und dann kommt halt dieser Dr. West, also der entledigt sich dieser Ganoven im Hintergrund und dann kommt auch eine ganz seltsame Figur, die aussieht wie so ein, ich sage es mal, so eine Mumie, also so Frankenstein-Verschnitt, aber in Tücher eingewickelt und da merkt man schon, aha, das ist keine so ganz klassische Geschichte und Frankenstein ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der beste Vergleich zu Dr. West, also denn auch er...
Dr. Frankenstein.
Genau, er beschäftigt sich halt damit, dieser Dr. Herbert West, mit der Reanimation von Toten und er will so diese Formel perfektionieren, dass man sie zurückholen kann und der eine, den dieses Monster da quasi böse zugerichtet hat, den versucht er auch gleich mal wieder zu beleben und dann gibt es so ein Disput zwischen den Charakteren, also dieser Frau, dass ja, der hat ja nun da mächtige Gehirnschäden, wenn man ihn quasi mit der Waffe das Gehirn rausgepustet hat und halt, ja, darum geht es jetzt nicht, es geht bloß so, dass wir nur mal gucken können, wie der überhaupt sich verhält. Das fällt bei diesem Comic dann auch als, naja, ich muss mal nicht sagen unbedingt negativ, aber es fällt halt zumindest erstmal so auf, dass man sagt, oh, ganz schön viel Text. Also man liest an diesem Comic, es sind auch nur sind 32 Seiten, aber man liest schon ganz schön lang. Es fühlt sich wesentlich dicker, geschlossener an. Da merkt man den Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einem Pro, der wahrscheinlich es einfach beherrscht, die Dialoge noch zu straffen und den gleichen Inhalt zu vermitteln. Mhm. Aber deswegen ist es trotzdem nicht langweilig. Und die Prämisse ist, dieser Dr. Adam West nimmt natürlich dann unsere junge Blonde gleich mit, aber freiwillig mit. Sie wird quasi so die Hilfskraft von ihm, weil er stellt fest, die sucht halt diesen Kick. Er braucht sie nicht groß zu überzeugen. Sie ist halt immer die Ruhe in Person und sie findet es auch ganz gut und hat halt da ihren neuen Kick und hilft ihm. Und es stellt sich heraus, dass er auch an einer Droge arbeitet, die er quasi dem Syndikat vermittelt, weil er natürlich für seine Wissenschaft auch Geld braucht und diese Droge ist aber in großen Mengen genossen, lässt auch diesen, ja, den Geist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, aufweichen. Also er sieht dann plötzlich Geister und da kommt dieses Cthulhu-Element, was wir gerade schon mal angesprochen haben, rein und wird dann ziemlich brutal und grausam und nichtsdestotrotz forschen diese halt weiter und man hat so einen Moment in drin, es ist eins dieser Monster, das dieser Doktor quasi da bearbeitet und entflieht und dabei werden irgendwelche Papiere auf dem Boden zerstreut und man merkt, dass dieser Doktor Adam West, heißt der Adam West oder Dr. Herbert West, diese blonde Dame schon länger beobachtet und dass es da wahrscheinlich irgendeine Verbindung gibt, die aber dann in diesem ersten Heft noch nicht weiter aufgelöst wird. Sie bleibt da ziemlich still und ruhig. Also ich muss sagen, ich mag eben, was ist ja dieses Horrorelement, es ist dieses Übernatürliche, es ist dieses, ja, so H.P. Lovecraft-Element, was in diesem Comic ist und es liest sich trashig, das auf alle Fälle, aber trotzdem verdammt cool trashig. Es gibt ja so Trash, der einfach sinnlos ist und der hat so einen, ja, Tiefgang will ich nicht sagen, aber gewisse Komponenten, die einfach gut aufeinander aufgebaut sind und allein der Umstand, dass es wie gesagt auch so ein Mini-Run ist mit 4 Heften, denke ich mal, werde ich dieses Buch auf alle Fälle mal weiter im Auge behalten und vielleicht dann nochmal in Gänze besprechen, mal schauen, aber wenn Ausgabe 2 nicht abflacht, aber dieses verrückte Wissenschaftler und seine Experimenten, die sind auch noch in irgendeiner Kammer, wo ganz viele Leichen sind, die sie vom Leichenschauer irgendwie bekommen haben. Er hat da irgendwie so einen Deal mit denen, die dann schon quasi dahin rotten auf diesen OP-Tischen und sowas, also so als Ersatzteillager fungieren. Also eine ganze Menge seltsamer Ideen, die trotzdem überzeugen irgendwie. Also dieses Cthulhu-Element hätte es gar nicht so unbedingt gebraucht, aber es ist vielleicht, verkauft sich besser, wenn so ein bisschen H.P. Lovecraft mit drin ist, aber mir persönlich gefällt es richtig gut und Artwork-technisch, wie gesagt, muss man Abstufungen machen, ist halt, ich weiß nicht, Dynamite ist dann jetzt auch nicht so der riesengroße Verlag und man sieht diesem an, dass das einfach ein bisschen einfacher gezeichnet ist, auch die Kolorierung per se ist eher so flach, also da würde dann wahrscheinlich nach diesen Flat Colors vielleicht noch so ein paar Schatten und ein paar Effekte reingemacht, aber halt nicht so dieser aufpolierte Glanz, den man sonst so hat. Also da ist einfach die Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu begrenzt gewesen oder das Budget oder was auch immer.
Du hattest vorhin irgendwie so angefangen, so von wegen, da merkt man den Unterschied zwischen den Verlagen.
Das hatte ich schon gesagt, aber es war wahrscheinlich nicht deutlich genug, dass hier dass das Skriptschreiben ein ganz anderes Niveau hat. Also dass hier wesentlich mit wesentlich mehr Text gearbeitet wird, dass man merkt, dass es da vielleicht noch so, ich sage es mal, in den Anfängen des Comics machen steckt, dass auch das, was so gezeichnet wird, wahrscheinlich noch so ein bisschen einfacher, rudimentärer ist. Wie gesagt, nicht unbedingt schlecht. Also es gibt ja Comics, die wesentlich schlechter gezeichnet, also schlechter in Anführungszeichen vom Stil her, wesentlich unsauber, ungelenker sind. Hier hat das alles schon Hand und Fuß und auch die Charaktere sind auf den einzelnen Seiten als solche zu erkennen. Das ist ganz selten, dass so auf einer Seite die Frau halt in unterschiedlichen Posen dargestellt wird. Also dass man sie nicht erkennt als solche, dass es eine Frau ist, außer dass sie blond ist und die gleichen Kleidung anhat. Aber gerade dieses Skript, also dass es hier doch sehr textlastig ist, dass es sehr viele so innere Monologe auch sind, also das ist sehr...
Ich hatte auch überlegt, als du erzählt hast, so dann forscht er weiter, dann habe ich mir überlegt, ja, wie soll man das in so einem Comic darstellen? Also es ist ja wahrscheinlich auch nicht so eine spannende Zeichnung und auch nicht so ein spannender Text dazu, wenn man sieht, wie er verschiedene Reagenzgläser oder so zusammenkippt. Das habe ich...
Ja, vermutlich. Wahrscheinlich ist das so ein Punkt, also dass du diesen Plot eben auf dieser Handlungsebene weitertreibst, aber es fällt halt auf. Also ich meine, das ist halt dieser Unterschied zwischen diesen, ich sage jetzt mal, normalen Comics und diesem, dass es halt wirklich so ist, dass man hier merkt, okay, hier wird mehr Text reingebracht. Das merkt man schon, wenn man die Dichte der Sprechblasen auf manchen Panels sieht. Also die nehmen dann locker mal, ich würde jetzt sagen mal, ein Fünftel der Seitenfläche sind dann plötzlich Sprechblasen und das ist schon eine ganze Menge.
Aber kann ja auch ein Vorteil sein, hat man halt länger was
davon. Mir kam dieses erste, das war glaube ich das erste, was ich an dem Abend gelesen hatte, kam mir unheimlich lang vor, aber auch nicht unheimlich so, bin ich immer noch nicht durch, sondern schon spannend, eine tolle Geschichte und aber auch sehr viel zu lesen, trotzdem. Ja. Aber wie gesagt, was habe ich bezahlt? 4,60 €. Also man hat für das Geld hat man auf alle Fälle, was ist, kostet ein bisschen mehr als das normale Imageheft, aber ist trotzdem eine sehr dichte, sehr fesselnde Handlung, die Spaß macht.
Du hast ja noch ein Imageheft, was du vorstellen wolltest.
Genau, ein Imageheft, das hatte ich beim letzten Mal schon besprochen und da war ich ja insofern über mich selbst überrascht, dass mir so viel Gewalt irgendwie gefällt und dass ich dieses...
Du bist pervers!
Ja, das sowieso, aber das wissen wir ja nur. Nee, aber dass ich dieses Buch so sehr mag und das war Big Man Plans und das ist ja auch so ein Mini-Run, der nur über 4 Hefte geht von Eric Paul und Tim Weish und das musste ich einfach haben. Was mal losgelöst von der eigentlichen Geschichte wirklich auffällt und deswegen lege ich dir... Hast du das zufällig, Ausgabe 1 mal gekauft, zufällig?
Nee, noch nicht. Aber es hatte sich echt toll angehört.
Kauf dir das mal, also allein das Artwork, ich habe jetzt dummerweise das Heft 1 nicht mitgebracht, hat nochmal einen Schritt nach vorne. Also das, wie es gezeichnet ist, wirkt auch hier wieder sehr analog gezeichnet. Auch von der Farbgebung ist das wirklich meilenweit von dem, was man sonst so bekommt. Man hat so unter diesem Artwork sieht man in meinen Augen noch so diese Bleistiftskizzen noch, also wie es gezeichnet worden ist. Es ist einfach allein vom Artwork her grandios und gefällt mir unheimlich gut. Also ich werde das wahrscheinlich bis zu Ende dranbleiben, so gut gefällt mir das. Und hier
sind ja auch nur 4 Teile, ne?
Ja, deswegen sage ich ja. Und das ist locker zu lesen, ist man glaube ich auch hier 4 € für die Ausgabe 2, ist also wirklich okay und es fängt genauso wieder an, wie das erste quasi beendet hat, also dieser kleine Zwerg ist wirklich so ein Kampfzwerg vom Feinsten, also der ist dermaßen brutal, also Wadenbeißer hoch 3, wer wird das und hier wird so eine Geschichte angefangen, die noch nicht so ganz aufgeklärt wird, also hier scheint irgendwas in der Vergangenheit von diesem Kleinwüchsigen passiert zu sein, die ihn dazu treibt, das zu machen, was er in diesem Comic macht. Was ich schön finde, und deswegen mag ich dieses Comic wahrscheinlich auch so, das ist auf der einen Seite sehr brutal. Also brutaler geht's kaum irgendwie, sag ich mal. Da wird der Typ wirklich aufs Schlimmste mit so einem Re-Gips-Hammer, also mit so einer flachen Seite bearbeitet. Also man sieht dann
ja,
die Hand.
Ja,
ist
auf dem Cover ja auch schon, ne? Das
da sieht man ihn aber nicht, aber also der Typ, der ist kaum wiederzuerkennen und der ermittelnde Beamte, er zieht dann auch gleich die richtigen Schlüsse, dass das halt gezielt und was wollte ihn quälen und lange Zeit und dann kommt es wieder so und darum hat dieses Comic halt nicht nur diese brachiale Gewalt, sondern man hat so einen Rückblick. Dann gibt es eine Seite, null Text, nur der, wie er in so einem Diner sitzt, den Hammer auf dem Tisch, den Kaffee daneben und er erinnert sich plötzlich, wie er mit seinem Vater schon mal da war und wie er ihm quasi so eine Art Pep-Talk gibt. Also er ist als Kind da verprügelt worden und er erzählt ihm da was so ein bisschen, was dann für die Handlung auch fortgeführt wird. Also diese emotionale Komponente, die ist hier extrem stark ausgeprägt und auch dieses, ich weiß nicht, gut, blöde Frage, Dürers betende Hände kennst du ja auch. Also es gibt so ein Panel, das jetzt nicht so aus wie betende Hände, aber so gefaltete Hände mit dieser Bleistiftschraffur im Hintergrund. Also extrem toll gezeichnet und es sind halt Hände eines Arbeiters, die also groß und grob und faltig und irgendwie mit Schwielen versehen sind und trotzdem hat das so eine gewisse Faszination und dieses Coloring dann, also sehr einfache Farben auf der einen Seite, dann so mit wenigen Akzentfarben, also natürlich schwarz wie Schatten und dann aber so blaue Highlights, also neben diesem Overall, der blau ist, aber auch so der Schatten im Gesicht nachher blau ist. Also einfach so dieses Farbkonzept, diese Umsetzung, diese grafische Umsetzung ist dermaßen stark, die unterstreicht dieses Comic nur und dann passiert in diesem Buch natürlich was, was dann irgendwie unerwartet ist, wo natürlich das Ende auch wieder so ist, man weiß, okay, es gibt vier Teile, es kann also nicht so ausgehen, wie man vielleicht als Leser große Teile in diesem Comic vermutet. Aber es endet natürlich auch so, dass es ziemlich grausam ist. Was ich sagen muss, gefühlt kam hier das Ende relativ schnell. Also ich war ziemlich flott durch. Ich glaube auch, so vom Umfang her sind das, glaube ich, auch nur 10 Seiten oder so. 10 Seiten, 20 Seiten oder so. Also es wirkt ein bisschen weniger, aber gut, diese 21, 24 Seiten oder so. Das Klassische. Hinten gibt es dann nochmal so ein Letterbrief, also so eine Letterkolumne, die auch nicht so schlecht ist, die insofern cool ist, dass man, da gibt es einen Typen, also ich weiß nicht, ob das ein Fake ist. Also wer das Buch liest, wer den Heft zweimal liest, der sich quasi darüber auslässt, dass in seinem Job da auch einiges schiefgegangen ist und er sich nur wünscht, irgendwie ein Messer oder was dabei zu haben, um das Problem zu bewältigen. Also ich denke mal, es ist Fake. Das kann kein echter Lesebrief sein. Und dann gibt es nochmal eins, so ein Mini-Einblick in eine neue Serie, aber die fand ich so, diese 4 Seiten oder 3 Seiten, die habe ich nicht so angesprochen. Aber emotional würde ich sagen, ist Big Man Plans wirklich das stärkste Comic, was ich gerade momentan so lese. Also weil es halt mit diesen extrem spielt. Auf der einen Seite hast du diesen, ich sage es mal, brutalen Kampfzwerg, auf der anderen Seite hast du aber auch so diese emotionale Komponente, diese Kindheit, die er natürlich dann hatte, seinen Vater, diesen Familienbezug und man spürt aber auch, dass eben dieses Weiche oder dieses Verletzliche immer noch in dieser harten Figur mit enthalten ist und also ein Buch, das überrascht, also wenn man das so sieht, das erste Cover war schon ziemlich brachial, dieses zweite, er, wo er dasteht, mit dem Hammer in der Hand, Blut tropft von dem Hammer, vor ihm liegt offensichtlich sein Opfer und er sitzt dann grimmig, steht da, auch hier nimmt wieder so Big Man Plans halt, also gut die Hälfte des Covers ein, aber vom Cover her würde man sagen, oh ja, na Gott, ein Kampfzwerg, der sich da jemand umbringt oder sowas. Also es ist halt, es überrascht das Comic, es ist eine tolle Geschichte, die sich wirklich gut liest und die Spaß macht oder interessant ist, wahrscheinlich das eh ist, dass das der bessere Vergleich.
Und ab 18 ist.
Ich weiß gar nicht, wie das eingeratet worden ist. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht.
Klingt jedenfalls sehr brutal.
Ja, also. Ich glaube auch. Aber wie gesagt, du hast ja selber gesagt, ich meine, schlimm wäre es erst, wenn Nackte auftauchen. Das ist ja dann beziehungsweise der Oralsex ist ja in Heftausgabe 1 abgehandelt worden. Nee, aber ansonsten. Da
muss man nicht nackt sein, ne?
Ja, ist man quasi angezogen, das sieht man nicht. Deswegen ist es anscheinend auch wieder. Aber allein die Handlung reicht ja schon aus. Nee, aber es ist ein Buch, was ich so nicht erwartet hätte. Und das ist ja immer mal eine tolle Sache, dass man auch mal von dem Comic überrascht wird, auch wenn man Teil 1 schon gelesen hat. Und muss sagen, gefällt mir ausgesprochen Buch. Gut, kann cool. Ich wirklich wärmstens empfehlen.
Da wieder ein paar ganz schöne Sachen dabei, auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, machen wir einfach Folgendes noch. Gucken wir nochmal durch. Covermäßig. Bei mir hat auf alle Fälle das Cover von John Murphy, also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das John Murphy gezeichnet hat. Also jedenfalls dieses mit den Chrononauts in Anspielung an Back to the Future. Definitiv
gefällt
gewonnen.
Mir natürlich auch ausgesprochen gut. Ich wähle trotzdem das Rocket Raccoon Cover, weil, ja, einfach um was anderes auch zu haben. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, sich an ein Vorbild zu orientieren, wie die hier Back to the Future, aber es ist halt wirklich ein absoluter Hingucker und man weiß sofort, worum es da ungefähr auch gehen wird. Aber
vielleicht dicht gefolgt von Big Man Plans. Also das muss ich sagen, es hat auch noch gewisse Ausstrahlungskraft, weil auch auf dem Cover sieht man halt gut, dass da halt, da würde ich viel drauf wetten, dass da viel, viel, viel analog gezeichnet worden ist, weil man hat das Gefühl, man sieht diese Bleistift-Grundzeichnung drunter durch und das zieht sich durch das Buch durch und das finde ich einfach genial. Es gibt andere, was hatte ich denn letztens gelesen? Irgendwo hatte ich was gelesen, wo ich das Gefühl hatte, dass diese Hilfslinien, dass das irgendwie unsauber gearbeitet worden ist, dass da die Hilfslinien innerhalb des Comics plötzlich noch zu sehen sind, also so Fluchtpunkte, weißt du, wenn die so einzeichnen, die nicht rausgenommen wurden, das fand ich ein bisschen blöd. Ob dann einfach die Ebene nicht ausgeblendet worden ist beim Druck, also dass das irgendjemand gesehen hat, ob das bewusst drin gelassen worden ist im Comic, was ich mir irgendwie auch nicht richtig vorstellen kann.
Hört sich komisch an.
Sah ein bisschen, ja, also passte irgendwie nicht dahin. Bisschen schlecht gearbeitet. Dann noch ein kleiner Hinweis.
Wir haben ein paar Hörerfragen auch noch, aber du wolltest, glaube ich, noch einen anderen Hinweis
gerade. Wir machen erstmal den kleinen Hinweis. Wir haben jetzt bei Huntingdon Comics uns mal so abgesprochen, ich habe ja nun mittlerweile ein paar Bücher geschenkt bekommen von den ein oder anderen Hörern da draußen, worüber ich mich sehr gefreut habe, wo ich mich nochmal dafür bedanken werde. Wir haben das jetzt so gemacht, damit Helga auch mal die Chance hat, ein Buch abzugreifen. Ich hoffe mal, dass das auch draußen ist, sobald der Podcast oben ist, so eine Art unterstützt uns, support me, irgendwas, Seite machen, gleich oben, wo dann auch nochmal der Wunschzettel, also der Amazon-Wunschzettel von Helge erscheinen wird. Dort werde ich auch nochmal meinen posten. Wir haben jetzt abgesprochen, dass der noch ein bisschen aufgeräumt wird, dass da quasi 10 Bücher draufkommen, aber dass das Bücher sind, die wir eigentlich auch grundsätzlich ganz gerne mal besprechen würden wollen. Also wenn sich jemand dazu verpflichtet fühlt, was er nicht muss, der Podcast bleibt natürlich weiterhin umsonst, aber wenn er sagt, hey, ich finde Helge so super oder hier, ich möchte an sich gerne mal eine Besprechung zu dem und dem Buch hören, könnt ihr das einfach dort bestellen und dann heißt das zwar nicht, dass es automatisch im nächsten Podcast auftaucht, aber dass das früher oder später auch nochmal besprochen wird, ist vielleicht auch so eine Art Mitbestimmung der Hörer, wenn ihr das ein oder andere doch ganz gerne mal von uns besprochen haben wollt. Ja, das war's insofern zur Werbung. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen. Ansonsten werden Geldspenden in dicken Umschlägen auch gerne gesehen.
Genau.
Die dann aber bitte zu mir schicken. Ich gebe dann auch dem Helge 10 Euro ab. Quatsch. Also das wäre so eine Möglichkeit, wenn er sagt, ihr möchtet euch irgendwie in irgendeiner Form erkenntlich zeigen. Ansonsten hat bei mir ja auch schon gut geklappt, wenn ihr das Trade erst kauft, also Quatsch, die einzelnen Single-Issues kauft und um das dann zu sammeln irgendwie Trade Paperback und ihr habt da irgendwas, was ihr gerne irgendwie loswerden wollt oder wo ihr sagt, dafür haben wir keine Verwendung dafür, schreibt uns an, wir gucken uns das einfach mal an, ob das irgendwie ins Konzept passt, dann könnt ihr das gerne auch schicken und wir gucken uns das an und dann haben dann auch andere noch was davon. So.
Genau. Auch diesmal ist ja wieder was, nicht, dass ihr es vergessen habt in der Zeit, ist ja auch wieder ein Gewinnspiel dabei, ne? Also schön kommentieren unten.
Genau, Iron Man, ich habe nochmal geguckt, damit wir auch wissen, worauf es einlässt, also 244 Seiten ist bei Panini erschienen, wie gesagt, mit diesem extrem dicken Teil, ich habe auch nochmal geguckt, was dieser Adi Granov gemacht hat, ganz ehrlich, der hat zwar auch schon für die Astonishing X-Men, für Iron Man New Avengers eine ganze Menge gemacht, aber trotzdem, also der hat auch einen sehr eigenen, speziellen Zeichenstil, ich glaube, den erkennt man dann auch relativ gut wieder, ich finde es halt immer interessant, also was vielleicht auch ein Pluspunkt ist, wenn Warren Ellis mit Künstlern zusammenarbeitet, dann haben die meistens etwas, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so, ich sag mal, überzeugend erscheint, aber dann letztlich eine gewisse Eigenart hat. Ich glaube, Warren Ellis sucht sich seine Künstler schon sehr speziell aus, was auch in diesem Buch ist. Es hat einen sehr eigenen Stil, einen sehr, ja, unique eigenen. Das ist das gleiche Wort. Ist nur Englisch. Na egal, ihr wisst schon, was ich meine. Also Iron Man könnt ihr gewinnen, ganz einfach. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wie, also einfach entweder uns sagen, wo ihr diesen Podcast hört, wie ihr diesen Podcast hört und warum, warum nicht, also das wissen wir hoffentlich, weil ihr Comics mögt. Und dann vielleicht noch dazu, was euer absoluter Favorite momentan an der Comic-Börse, an der Comic-Bar ist.
Genau, und jetzt haben wir hier auch noch ein paar Hörerfragen, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Und zwar fragt der Lothar, ich wollte mal fragen, wo ihr eigentlich, um den Überblick zu behalten, eure gelesenen und nachzuholenden Comics aufbewahrt. Also wir haben da er hat da auch noch so einen Tipp gehabt, dass er, also ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich rein auf digital auch irgendwie bezieht, weil er hat hier irgendwie so eine, es gibt ja auch so eine Boxen und wir beide haben so eine Box von Comic Concept, ne, oder? Du doch auch, genau, oder?
Also, na gut, er meint wahrscheinlich, wie man grundsätzlich den Überblick behält, was man alles so hat, also so eine Art Datenbank, so habe ich die auf, also habe ich das verstanden. Also wir haben diese, ich habe nicht so viele Single-Issues, dass da reichen noch, glaube ich, ein, zwei Longboxen komplett aus. Eine Software, also ein Programm, um dann irgendwie quasi Track zu halten, was ich denn alles so habe, was ich schon so gelesen habe, habe ich nicht. Da bin ich noch in der Lage, das mit meinem Kopf irgendwie zu beherrschen. Also ich weiß, dass ich dann immer das Buch noch irgendwo habe. Ich vergesse zwar dann zwischenzeitlich, dass ich das habe, aber im Prinzip ist es gute alte Kopfarbeit. Ansonsten habe ich mal angefangen, ich hatte irgendeine Software, aber so eine ganz normale Bibliothekssoftware, glaube ich, auf dem Handy, wo man auch so diesen Barcode einscannen konnte, wenn ich es auf die Schnelle finde. Bookkatalog heißt das auf Englisch. Da kann man quasi den ISBN-Code oder so hin einscannen und der sucht das Cover raus und sowas. Das ist ganz nett. Bin ich aber irgendwie nach gefühlten 20 Comics irgendwie abgestorben, weil ich einfach zu faul bin, das da immer einzuscannen. Also leider da ein bisschen unorganisiert. Ich habe da eher nur Kopf und ein großes Buchregal und dann weiß ich hoffentlich ungefähr, wo das steht.
Ja, also genau, wenn jemand da einen coolen Tipp hat, dann könnt ihr das ja nochmal mitteilen. Also ich hatte damals mal bei Filmen so ein bisschen angefangen. Das ist schon ganz cool. Also auch, dass man, da gibt es halt auch sowas, so eine Datenbank irgendwie, wo man die Filme dann auch noch bewerten kann und dann sieht man einfach, okay, die ganzen Filme habe ich schon gesehen, dann werden einem zum Teil noch Filme vorgeschlagen, die man noch nicht geguckt hat und das fand ich schon eigentlich ganz cool, aber schon wie du meintest, es artet dann meistens auch noch in Arbeit so ein bisschen aus und da ist dann der Nutzenfaktor sozusagen geringer als die Arbeit, die es vielleicht dann kostet so. Wenn du es jetzt wie gesagt auf die Bücher an sich hier zu Hause bezogen hast, dann ja, die noch zu lesenden liegen neben Bett und die anderen halt in diesen Konzeptboxen. Genau, der Lothar hatte uns im hier, aber das war ja für Filme, Letterboxd, nennt sich das, .com. Das ist halt so eine Website und App, genau. Also wenn ihr noch bessere Tipps für ihn habt, immer rein in die Kommentare so. Ja, dann kommen wir mal zur zweiten Frage, oder? Ja,
genau.
Das war von Lars.
Und der wollte eigentlich was von dir wissen, nämlich ob du schon nach Alisik Pläne für ein neues Comic hast.
Genau, und nach Alisik heißt ja sozusagen genau jetzt, ist ja alles vorbei, also es gibt jetzt noch ein paar Sachen, ich bin nochmal in Frankreich demnächst und die vierte Ausgabe ist in Frankreich ja auch noch gar nicht rausgekommen und so ein paar Sachen gibt es schon immer noch zu machen, aber eigentlich sitze ich tatsächlich jetzt gerade schon so ein bisschen an dem neuen Kram, den ich jetzt demnächst auch mal dann den Verlagen vorstellen will oder dem, also eigentlich den wie davor sozusagen, das hat ja super geklappt alles. Und ich will aber auch wirklich noch nicht so viel verraten, aber wahrscheinlich, also es gab halt eigentlich so zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, sozusagen so ein bisschen auf dieser Leserschaft aufzubauen und etwas Ähnliches zu machen. Das war so ein Konzept hatte ich da so entwickelt, was so sehr ähnlich gewesen wäre. Und das andere geht halt eigentlich in eine sehr andere Richtung, ist, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch so eher Science-Fiction halt. Und das hatte halt den Verlagen, also ich hatte das schon mal so ein bisschen beide Ideen so, naja, gepitcht ist übertrieben, aber halt so mal vorgestellt und die hatten halt, ja, fanden diese Idee besser und eine Sache, die man hier auch nochmal ganz klar sagen muss, Alisik hat jetzt irgendwie halt 5 Jahre des Lebens oder so, meines Lebens gekostet, das klingt jetzt so negativ, also waren auch 5 tolle Jahre.
Von hinten, ne?
Genau. Nee, aber man muss halt immer bedenken, wenn man jetzt was macht, dann sind es auch wieder etliche Jahre, die man sich damit beschäftigt und das muss dann halt auch wirklich so was sein, wo man selber hintersteht und da ist es jetzt vielleicht auch zu kurzfristig gedacht, dass man sagt, man baut auf die alte Leserschaft so ein bisschen auf. Außerdem, ich bin auch nicht sicher, ob das, also ich denke mal, viele von den Leuten, denen Alisika halt gefallen hat, denen würde auch bestimmt das Neue gefallen, weil es halt einfach auch so irgendwie, ja, meine Art zu zeichnen ist und vielleicht auch Geschichten zu erzählen oder so. Genau, und wahrscheinlich werde ich das ganz ohne Autor diesmal machen, weil Hubertus auch schon auf die andere
Also ein hat. Bilderbuch für Kinder.
Genau, Science-Fiction-Bilderbuch. Nee, aber also jetzt, wie gesagt, so viel kann ich noch nicht verraten. Vielleicht kann ich euch ja immer mal so einen kleinen Einblick geben, wie es da weitergegangen ist, ob es da dann schon irgendwie ein Vertrag gibt oder wann da was rauskommt oder so. Ja, danke der Nachfrage. Es freut ja natürlich auch, dass die Leute schon wissen wollen, wie es weitergeht.
Und da müssen wir uns natürlich bei Jesse Bell mal bedanken. Ich hatte ja beim letzten Mal ganz blauäugig gefragt, was denn so dieses nächste Super-Event ist, das da kommen wird. Also Marvel Super-Event. Kam natürlich auch prompt eine Antwort. Ich glaube, die kam so ungefähr gefühlt 2 Stunden nach dem Podcast, also nach einmal durchgehört. Also als wir den online gestellt haben. Axis ist wohl das nächste, wobei ich im Nachhinein festgestellt habe, dass die Art und Weise des Lettering, also wie das Logo designt worden ist, ich immer irgendwas anderes gelesen habe. Jedenfalls nicht dieses Axis da, also so eine Art Secret War, was ganz, ganz neu ist, aber für die Deutschen wäre das Axis das nächste. Also mal gucken, Heft 1 werde ich mir vielleicht mal anschauen. Schauen wir mal. Also finde ich super, dass man das auch sofort dann irgendwie gemerkt hat. Dann hatte ich ja gesagt, dass, oder beziehungsweise auch in den Kommentaren geschrieben, dass bei The Red One, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe, das wirkte ja für mich alles wie so ein bisschen so ein europäisches Albumformat, würde die News reinpassen. Das wird nämlich demnächst auch in Oversize als Hardcover-Variante erscheinen. Ist auch, das wusste ich beim Lesen aber auch nicht, auch ein Mini-Run gewesen. Es gibt nämlich nur 2 Hefte ganz genau. Da kommt auch nicht mehr erstmal der Rest. Deswegen wirkt es eher so für den europäischen Markt konzipiert. Wurde aus welchen Gründen wahrscheinlich nicht angenommen, hat man es dann dort gemacht, erstmal als Heft. Und jetzt mit entsprechender Leserschaft wird das nochmal in dem wahrscheinlich dem Artwork auch besser gerecht werden, den etwas größeren Albumformat erscheinen in Hardcover und so. Also wer es noch nicht gekauft hat, kann sich die günstige Variante als Paperback kaufen. Ich, ganz ehrlich, werde wahrscheinlich auch erstmal nochmal Teil 2 die Paperback-Variante kaufen und mir dann nochmal anschauen und dann darüber ein bisschen berichten. Ansonsten hast du bei
Ich hatte es so verstanden, dass es nur eine lange Pause ist, irgendwie, dass es noch weitergeht, aber.
Ja, das kann natürlich sein, aber. Falsch verstanden. Nee, das kann durchaus sein, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist, glaube ich, trotzdem so, dass man sagt, dieser Handlungsbogen, also ich sag mal, wie Asterix, geht ja auch weiter, aber es ist ja halt trotzdem in sich immer halt ein Band einer abgeschlossenen Handlung und so wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein. Vielleicht erlebt diese Agentin nachher bloß noch einfach weitere Abenteuer. Worüber ich positiv überrascht bin, hast du da weitergelesen? Also ich habe es noch nicht weitergelesen, ich habe mich nur ein bisschen zum Artwork und zum Künstler und folgt den auch auf Instagram. Bei Dissenter, diesem, jetzt habe ich mal vergessen, wie der Name ist, also der das Artwork von diesem Comic Dissenter macht, der hat ja ganz viele Sachen gemacht und das ganze Artwork ist ja, sein Stil ist ja eben dieses Wasserfarben Artwork, ja, was ich persönlich sehr gut finde. Aber ich wollte nur wissen, hast du weitergelesen zufällig schon?
Noch nicht, aber das muss ich auf jeden Fall mal
tun. Auch so
aber
auf der
vielleicht
Liste.
Warte ich auch, also genau, es ist ja eigentlich auch schon der 5. Teil, müsste auch schon, obwohl nee, aber es sind auf jeden Fall 3 oder so, sind auf jeden Fall jetzt schon draußen, glaube ich. Und ich, vielleicht wartet man auch tatsächlich nochmal, bis dann irgendwie nochmal so eine Gesamtausgabe dann kommt mit ein paar mehr Heften, dass man es nochmal hier vorstellen kann.
Genau. Dann eigentlich letzter Hinweis und dann machen wir auch schon Schluss diesmal. Helga hat es angesprochen. Ich, ganz ehrlich, ich gucke da mal gar nicht so hin. Wenn ihr uns helfen wollt, ohne einen Pfennig zu bezahlen, dann vielleicht einfach mal gucken, ob ihr Zeit findet, irgendwie bei iTunes diesen Podcast zu bewerten. Ihr könnt da auch ganz offen sein.
Ach stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Ja.
Genau, fiel mir doch gerade wieder ein. Oder was auch immer gut ist, was Cracker Jack Jackson gemacht hat, was wirklich ganz nett ist, was wahrscheinlich auch den ein oder anderen Hörer ans Boot zieht. Einfach mal in Foren oder so, wenn er sagt, hier, jemand ist sich unschlüssig, möchte er das Comic kaufen oder nicht und ihr wisst, wir haben das besprochen, dann gerne auch auf uns verlinken oder auf Twitter entsprechend antworten. Also das wäre so eine Sache, das hilft dann auch so ein bisschen die Leserschaft noch ein bisschen auszuweiten, die Reichweite zu erhöhen und das Imperium im Hinblick auf einen Millionen-Podcast auszubauen. Nee, Quatsch, aber das ist halt auch für die Leserschaft und das Feedback, was wir bekommen, das hilft dann auch ein bisschen.
Ja, es macht einfach mehr Spaß. Also diesmal waren auch wieder wirklich tolle Kommentare, die kann man jetzt auch gar nicht hier zitieren, weil sie ja schon, das klingt schon wie geschleimt, dass wir, man will ja nicht selber vorlesen, wie toll das alles ist, aber.
Da sitzen also wir Tag und Nacht dabei und schreiben unsere eigenen Kommentare. Nee, Quatsch, also so weit ist es noch. Nee, ansonsten war es das. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen Plan, was beim nächsten Mal drankommen wird. Ich denke mal, es wird trotzdem einiges dabei sein. Viele interessante Sachen, die es da geben könnte. Und ja, das sei es dann erstmal gewesen und wir verabschieden uns und bis zum nächsten Hunting Down Podcast in einem Monat. In diesem
genau.
Sinne.
Schön beim Gewinnspiel mitmachen und bis sehr bald.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hunting Down Comics.